Herzlich willkommen zum großen Jahresspecial 2023 von Box of Chocolates, dem Filmpodcast. Wie jedes Jahr auch, das dritte Mal jetzt bisher, machen wir hier ein kleines Special, mittlerweile ja auch schon im 2024, aber halt rückblickend für das Jahr, das Filmejahr 2023, was so unsere Highlights, unsere Top und auch vielleicht, wenn es möglich ist, ein paar Flop-Filme waren. Und das mache ich natürlich nicht alleine, mein Name ist Jonas, sondern auch wieder dabei ist der Philipp. Hi Philipp!
Hallo, du hast es ja gerade schon so süß anerwähnt, dass bei den Flop-Filmen ich mich ein bisschen schwer getan habe. Da gehen wir dann später drauf ein, wenn wir dann durch unsere Listen so durchgehen, würde ich sagen.
Genau, also erstmal quasi auch an alle frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtstage. Wir haben jetzt quasi die Zeit zwischen den Jahren ja auch jetzt noch ein bisschen genutzt, um gegebenenfalls ein paar Sachen nachzuholen, wenn man dann auch mal frei hat, ne? Und ansonsten haben jetzt wir, wie sonst auch immer, unsere Top 10 zusammengestellt, die wir dann nach und nach durchgehen, und ab und zu wechseln wir dann zu unseren Flop 5, wie wir es letztes Mal auch gemacht haben, beziehungsweise ich habe es geschafft, eine Flop 5 zusammenzustellen bei dir. Du hast einfach nichts Schlechtes gesehen dieses Jahr, meintest du zu mir. Dementsprechend wird bei dir die Flop-Liste ein bisschen kürzer treten.
Ja, ich hab nur zwei auf der Flop-Liste, wobei ich sagen muss, ich habe wenig Schlechtes gesehen. Es lag vor allem viel daran, dass ich mich sehr beeinflussen habe, was so aus den Medien an anderen Creatoren so kommt. Und dadurch viel so Sachen nicht gesehen habe, die bei vielen so auf den Flop-Listen gelandet sind. Sowas wie Shazam oder Marvels habe ich noch nicht geguckt. Und das ist so ein bisschen mein Vorsatz fürs neue Jahr, wenn man das so sagen kann, mich weniger davon beeinflussen lassen, sondern einfach mehr entscheiden, ich gucke das jetzt und erstmal, oder vielleicht sogar einfach weniger vorher mir Sachen durchlesen, weniger mir andere Meinungen anhören und so mehr eigene Meinungen wieder bilden. Genau, das ist, dann habe ich wahrscheinlich auch wieder für nächstes Jahr größere Auswahl, was die Flops angeht. Das ist dann vielleicht von der Seite ein bisschen schade. Andererseits habe ich dann vielleicht auch wieder noch mehr Auswahl für die Top 10. Deswegen, das ist so mein Jahresvorsatz.
Ich muss aber auch dazu sagen, bei den Flop-Listen, die Flop-Filme, die ich zusammengestellt habe, ich glaube, ausnahmslos alle davon habe ich gesehen mit der Einstellung, okay, die werden wahrscheinlich auf meiner Flop-Liste landen. Also, ne, es ist dann immer gerade im Grunde die, auch am Ende die Frage, will man sich wirklich dafür die Zeit, also wenn man die Zeit übrig hat, kann man es machen, aber wenn man eh davon ausgeht, dass einem die Filme nicht gefallen, dann ist es ja wirklich, also es soll nicht daran scheitern, dass wir hier keine Flop-Liste zusammenkriegen. Die Top-Liste ist ja wirklich hier das Wichtigste, dass wir gute Filme sehen und auch Leuten gute Filme empfehlen. Das ist ja eigentlich eher nur Entertainment, und es ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man keine schlechten Filme im Jahr gesehen hat.
Ja.
Bevor wir loslegen, hast du noch ein paar Filme, wo du sagst, ah, die habe ich leider verpasst, hätte ich gern noch gesehen, haben es jetzt leider nicht quasi rechtzeitig geschafft, von denen du glauben könntest, dass sie möglicherweise gut bei dir ankämen?
Also viele, die jetzt auch irgendwie so Richtung Oscars gehen. Ich habe mir jetzt gerade keine so große Liste gemacht, aber wahrscheinlich kann ich die Hälfte deiner Top-Liste nehmen und sagen, ja, die könnte ich dann nochmal gucken, weil ich bin wirklich auch nicht so gut hinterhergekommen. Ich habe auch nicht so viel aufgeholt, wie ich wollte zwischen den Jahren, weil wir unsere Wohnung gefühlt halb umgeräumt haben und dafür viel Zeit draufgegangen. Deswegen habe ich jetzt nicht so, was mir so direkt in den Kopf springt, muss ich sagen, aber ich benutze dich ja oft genug als mein persönlicher Filmempfehler, deswegen
Ich habe auf jeden Fall, ich habe glaube ich vieles gesehen, was ich gerne sehen wollte, aber dann irgendwann musste ich mich dann auch bremsen, weil ich gemacht habe, irgendwie hört es dann auch nicht auf. Es gibt dann so viel, gerade jetzt am Ende des Jahres, wo die ganzen Toplisten von anderen Leuten reinkamen, musste man irgendwie sagen, ja, den auch noch und den auch. Also worüber ich mich tatsächlich jetzt ärgere, weil es wirklich sehr, sehr viel empfohlen wurde, ist Godzilla Minus One. Er ist einfach noch im Kino. Stimmt. Ich habe ihn nicht erwischen können. Er ist noch nicht irgendwie auf Streaming. Und ich hatte jetzt einfach nicht die Zeit, nochmal ins Kino zu gehen. Als er rauskam, dachte ich, ja, Godzilla ist nicht so meins. Aber jetzt haben so viele davon geredet, dass ich eigentlich schon Bock drauf habe. Und
ja, wenn du gerade Kino sagst, Wonka habe ich ja auch noch nicht geguckt. Also ich weiß nicht, ob der auf der Top 10 gelandet wäre, aber das war auch so ein Ding, den hatte ich mir eigentlich fest vorgenommen für zwischen die Tage, und dann waren die Tage irgendwie in einem Blinzeln verschwendet.
Den habe ich nämlich auch nicht drin, leider. Also ja, nicht gesehen, hätte ich echt gern noch gesehen, weil der auch von dem, was ich gehört habe, dort auch, glaube ich, sowas für mich gewesen wäre. Viel habe ich gehört von Babylon, der ganz am Anfang des Jahres rauskam, der war mir dann einfach zu lang, dafür hatte ich nicht mehr die Zeit. Aber da habe ich echt Lust drauf, den nochmal nachzuholen, ist ja Damien Chazelle. Talk to Me soll ein underrated Horrorfilm gewesen sein, davon habe ich viel gehört. Und ansonsten
Viel habe ich auch hier Anatomie eines Falles oder wie der hieß. Da habe ich auch einiges drüber gehört. Den habe ich auch nicht geschafft.
Ja, also es ist halt irgendwie, das Ding ist, wir haben ja wieder unser Oscar-Special in ein paar Monaten und da werden wir dann wahrscheinlich über, das ist auch immer dass mal wieder der Klassiker ist, dass ganz viele Sachen bei uns noch nicht so rauskommen. Und es ist immer super nervig, wenn gerade auch von deutschen YouTubern dann so, und mein Topfilm ist der und der Film, der bei uns noch gar nicht raus ist.
Das hat David Hein wieder gemacht. Auf der 1 hat er auch wieder einen, der noch gar nicht draußen ist.
Und Robert Hoffmann nämlich auch. Der hat auch exakt denselben Film nämlich auf der 1. Und ich habe auch so eine Situation, deswegen, bevor wir mit der Liste anfangen, einen Ehrenplatz hier. Ich habe mir lange überlegt, soll ich ihn jetzt raufnehmen, soll ich ihn nicht raufnehmen, weil es ist ein Film, der jetzt bei uns 2024 released wird. Ich ihn aber schon die Chance hatte, ihn 2023 zu sehen. Und dachte mir so, nehme ich ihn jetzt rauf, nicht, nicht. Aber weil es mich eigentlich immer so nervt, wenn Leute das machen und dann auch im nächsten Jahr dann sagen, ja, der Film, den liebe ich ja, aber den habe ich schon den Jahr davor gesehen, deswegen zählt er jetzt nicht. Sowas mag ich immer nicht. Deswegen habe ich jetzt gesagt, komm, ich mache ihn raus. Ich habe genug coole andere Filme gesehen. Und der ist dann halt jetzt schon reserviert für nächstes Jahr. Und zwar ist es Der Junge und der Reiher. Von der neue Hayao Miyazaki-Film. Der ist jetzt, während wir aufnehmen, schon raus. Aber er ist halt bei uns 4. Januar gestartet und ich hatte einen Special, oder es gab so ein Screening, habe ich erwischt in Berlin Anfang des Dezembers, wo ich ihn sehen konnte und ich war total verzaubert von diesem Film. Ich bin ja großer Ghibli-Fan und das heißt allerdings nicht so viel, weil Ghibli seit langem wirklich nichts mehr Gutes gemacht hat und gerade, also Miyazaki ist ja hat ewig keinen Film mehr gemacht. Das ist sein erster Film seit, ich glaube, 6, 7, 8 Jahren. Und auch sein erster Film, der mich so richtig wieder begeistert hat. Also wirklich von der Art und Weise, wie er inszeniert ist, wie die Welt gestaltet ist. Ich würde ihn auch gerne nochmal dann auf Deutsch sehen und noch ein zweites Mal. Deswegen ist es auch gar nicht so schlecht, dass ich ihn nochmal ein bisschen reifen lassen kann, bevor ich ihn dann nächstes Jahr dann dieses Jahr in die Topliste packe. Aber ich wollte ihn einmal hier erwähnen, weil er wäre tatsächlich auf meinem Platz 2 gelandet. Und dachte mir jetzt, komm, ich nehme ihn raus, ich habe anderes cooles Zeug, aber das ist ein ganz, ganz toller Film. Deswegen, er ist ja jetzt aktuell im Kino. Wenn ihr die Chance habt, auf Ghibli steht und auf Anime, dann guckt den auf jeden Fall, der ist ganz wunderschön.
Na, dann hast du ja schon mal einen Film für nächste Top-Liste für 24.
Genau. Gut, dann wollen wir auch nicht lange Pause machen, sondern gleich loslegen. Ich glaube, theoretisch rein praktisch gesehen ist es besser, wenn wir mit der Flop-Liste anfangen und dann jeweils immer 2 von der Top-Liste machen.
Okay.
Dementsprechend würde ich mal loslegen mit meinem Flop 5 und wir überspringen dich dann einfach in der Flop-Liste.
Ja.
Und zwar mein Flop 5 ist auch ein Film, wo ich auch so denke, ja, muss er jetzt zwingend hier rauf, aber ich dachte, der alten Zeiten willen ist es doch nicht verkehrt. Es ist nämlich ein Film, der nicht gut ist, den ich nicht mochte, aber der mich auch nicht wirklich so genervt hat. Er ist einfach nicht gut und das ist der neue Film von M. Night Shyamalan, Knock at the Cabin. Das ist so ein Film, wo du sagst, ja, okay, interessante Idee, aber die Umsetzung ist nicht katastrophal, wie manch anderer Film. Also dieser Film macht mich nicht wütend wie ein Old zum Beispiel, sondern der Film ist einfach so, ja, der ist ziemlich belanglos, so langweilig irgendwie. Und es gibt auch einige Sachen, die an dem Film gut sind, zum Beispiel Dave Bautista ist in dem Film gar nicht so schlecht als Schauspieler. Aber so am Ende das Gesamtprodukt ist einfach so, ja, weiß nicht. Und ich glaube, da sind auch sich viele einig. Das ist jetzt ein Film, wo viele sagen, ja, ist keine Katastrophe, aber wenn das quasi der Maßstab ist, dann sind wir auch schon, dann gehen wir auch mit einem sehr, sehr, mit einer geringen Erwartungshaltung bei so einem Regisseur rein.
Ja. Das ist auch ein Film, den ich umgangen habe, ne, durch viele Sachen wurde ja auch ein bisschen drüber geredet, aber war jetzt nicht, kein Pflichtgucken.
Hast du mitbekommen, das wusste ich gar nicht, das habe ich nur in so einem Jahresvorschau gesehen, dass jetzt seine Tochter anfängt, auch Regie zu führen. Aha. Die hat jetzt dieses Jahr ihr Regiedebüt. Mal schauen, was dabei rauskommt. Vielleicht.
Ja, man will ja nicht, heißt ja nicht, dass sie dann auch irgendwie so speziell ist, sondern.
Genau. Ist die Frage, was sie sich von ihrem Vater so abgucken lässt und so.
Ja.
Ja. Na gut. Dann das soweit zur Flop 5, also mein Flop 5, Knock at the Cabin, wirklich nicht der Rede wert, muss man eigentlich. Deswegen war es so, okay, muss er jetzt hier rauf, aber komm, scheiß drauf. So, dann kommen wir doch zu der Hauptattraktion für heute, nämlich unsere Top 10 Filme 2023. Was ist denn bei dir auf Platz 10 gelandet?
Bei mir ist es Platz 10 ein Film, über den wir gerade erst geredet haben im Podcast, und zwar Frau im Nebel oder Decision to Leave. Ich habe mir ein bisschen schwer getan, wo ich ihn einranken wollte, weil mir relativ schnell klar, dass er auf die Liste irgendwie gehört. Aber ich habe ja auch schon im Podcast erwähnt gehabt, dass ich mich nicht so einfach mit dem Film getan habe. Aber so, er ist jetzt nochmal über die Wochen und so ein bisschen auch, jetzt wo ich mich nochmal mehr mit den Filmen insgesamt beschäftigt habe, die ich dieses Jahr geguckt habe, ist er dann doch so ein bisschen, er ist nicht gefallen, aber er ist irgendwie nicht so ganz, ganz weit vorne dann gelandet. Aber ich wollte ihn auf jeden Fall irgendwie drauf haben, weil er, was so Dramen anging, auf jeden Fall einer meiner Liebsten dieses Jahr war. Deswegen auf der 10. Ja.
Mhm. Ja, ich fand ihn ja auch super. Ich habe tatsächlich jetzt, wo wir hier aufnehmen, vor kurzem gerade erst wieder einen anderen Film von Park Chan-wook gesehen, nämlich Sympathy for Mr. Vengeance. Der geht dann wieder eher in die Thriller, ja, Thriller-Richtung, eher so Crime-Drama-Richtung. Und Rache, Aufklärung und sowas. Das ist, und der ist richtig, richtig geil. Also da habe ich mir wieder auch vor Augen geführt, oh Mann, Park Chan-wook ist einfach so ein fantastischer Regisseur. Also der hat wirklich... Ich habe fast alle seine Filme gesehen und die sind alle großartig. Die sind wirklich alle fantastisch. Mhm. Und in meinem großen Ranking ist, glaube ich, Frau im Nebel oder Decision to Leave relativ oder eher weiter hinten, einfach weil er so ungewöhnlich ist für seinen Stil. Aber das heißt halt wirklich nicht viel, wenn er weit hinten ist, weil die sind so fantastisch durchinszeniert. Und wir haben es ja auch hier im Podcast erwähnt, wie viel da drin steckt in diesem Film. Und das ist auch ein Film, der lässt eigentlich los. Es gibt halt so Filme, die guckst du und sagst, ja, ist eigentlich spannend und interessant, aber dann so ein paar Wochen später weißt du überhaupt gar nichts mehr über diesen Film. Und dieser Film, der bleibt wirklich nochmal im Kopf kleben, ne?
Hm, genau, da kann ich nur zustimmen.
Hm, ja.
So. Ja, meine Top 10 ist das, und dann, was ist denn bei dir auf der 10?
Bei mir ist auf der 10 jetzt ein Film, dadurch, dass ich Junge der Reihe wieder rausgenommen habe, ist er jetzt wieder auf meine Top 10 gerutscht, und ich freue mich dann auch, weil den hätte ich, also ja, da freue ich mich einfach drauf, dass der es dann auch noch mit drauf geschafft hat. Das ist nämlich Guardians of the Galaxy 3. Das ist so der große Lichtblick quasi im Marvel-Universum dieses Jahr. Da kommen wir auch später noch zu, aber das das ist einfach vor allem jetzt im Blick darauf, was mit dem DCU dann passiert, wo James Gunn weg ist, weil ich glaube, dass dieser Film vor allem auf den Schultern von James Gunn quasi gewachsen ist, dass die einfach wirklich Marvel ihm gesagt haben, komm, du darfst machen, was du willst. Gerade nach dem Erfolg von The Suicide Squad haben sie gesagt, okay, wir lassen dich einfach mal machen. Und da sieht man mal, was bei rauskommen kann, wenn du einen talentierten Regisseur auch den Freiraum lässt, mit Charakteren anzustellen, was er will. Ich finde diesen Film wunderschön. Gerade so, wenn man bedenkt, wie der mit seinen Charakteren umgeht.
Ja.
Das ist so einfach.
So viel tiefer, weißt du, so viel. Sie stellt die nicht nur so wie Karikaturen da irgendwie hin und ist auch irgendwie viel treuer, finde ich, zu der Entwicklung der Charaktere über jetzt. Naja, es sind ja quasi 5 Filme, wo die auf jeden Fall jetzt mitgespielt haben, sozusagen. Also, es war wirklich der große Lichtblick, was Marvel anging. Der einzige, leider, dieses Jahr.
Ja. Ich hoffe wirklich insgeheim, dass wir keinen von diesen Charakteren jemals wiedersehen werden, weil ich finde es perfekt, wie dieser Film es schafft, wirklich jedem von den Guardians einen ehrenvollen Abschied zu geben. Das ist einfach wahnsinnig respektvoll mit diesen Charakteren umgegangen worden. Und egal welches dein Lieblingscharakter ist, du wirst am Ende glücklich da rausgehen, weil es wirklich für jeden eine schöne Szene gibt. Jeder kann mal glänzen. Es ist niemand, der irgendwie im Hintergrund steht oder zu blöd ist oder was weiß ich. Und ja, das ist einfach, ich finde ihn nicht absolut perfekt. Es gibt ein paar Sachen, die mich an dem Film gestört haben. Ich glaube, hier dieser goldene Typ da, dieser eine Bösewicht, der kam irgendwie
ein bisschen Adam, kurz. Ne? Oder wie?
Adam Warlock heißt er, glaube ich. Warlock, ja. Ja, da hat man so ein bisschen gemerkt, ja, wir haben ihn jetzt eigentlich schon angeteased, der muss im Film sein, aber wir wissen eigentlich nicht, was wir damit machen.
Ja, das ist so ein so kann man Marvel im Moment überhaupt beschreiben. Dass sie halt alles ein bisschen zu viel haben. Und das war halt ein Symptom davon, ja, passiert.
Ja. Und es ist, finde ich, auch ein gutes Zeichen dafür, dass man einfach zeigen kann, ey, nee, es hat nichts mit Superhelden zu tun, es hat nichts mit Marvel zu tun, es ist nicht irgendwie Müdigkeit oder so, es sind einfach keine guten, also es ist einfach die Qualität der Filme, die schadet. Weil wenn ein guter Marvel-Film rauskommt, dann freuen sich alle und haben auch alle Bock drauf. Und das ist ein Film, den ich auch gerne nochmal gucke. Und auch, das ist einer der wenigen, wo ich auch gesagt habe, ich gehe dafür gerne ins Kino. Und
naja, und der Film profitiert halt krass davon, dass du halt nicht 20 Disney-Plus-Serien geguckt haben musst, um ihn zu verstehen, ne? Das finde ich gehört dann auch noch irgendwie dazu.
Auf jeden Fall. Deswegen Guardians of the Galaxy Volume 3, mein Platz 10. Kommt nicht ganz an den ersten Guardians für mich ran, aber es ist wirklich einer der stärksten Marvel-Filme, so vielleicht meine Top 10 Marvel-Filme.
Ja, würde ich auch so mitgehen.
Was ist denn bei dir auf Platz 9 gelandet?
Ich glaube, einer der wenigen Filme, die wir zusammen geguckt haben dieses Jahr im Kino. Und zwar, kannst du jetzt raten. Ich habe nicht viele Horrorfilme dieses Jahr geguckt, aber davon war es mein Liebster. Und zwar Evil Dead Rise habe ich auch
gemacht. Ach ja, natürlich. Ja.
Ja, ist schon lange her. Mhm. Ich musste mich auch erstmal wieder so dingsen. Und nee, aber ich fand ihn echt cool. Also der ist auch jetzt nicht großartig im Kopf geblieben. Die Story war relativ, banal, würde ich es mal sagen. Aber hat ganz den einen oder anderen guten Scare drin gehabt und ich fand dieses Setting in dem Haus einfach ganz cool. Und es war, glaube ich, kein so brillantes Jahr für Horrorfilme, würde ich es mal sagen. Du hast ja gerade einen schon in deiner Flop 5 drin gehabt, der so ein bisschen horrormäßig war. So alles andere hat mich auch nicht so richtig gereizt, ins Kino zu gehen für. Aber ich fand es ganz schön, dass so ein altes Franchise dann doch nochmal auf so ein Lichtblick war in die Richtung.
Ja, jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich guck mal hier auf mein, ich habe ja eine Top 20, so eine erweiterte. Das heißt, ich keinen Horrorfilm drauf. Also Evil Dead Rise hat's auch ganz knapp nicht raufgeschafft. Eigentlich schade. Aber ja, jetzt, wenn man so drüber nachdenkt, viel war da nicht so. Und ich meine, Talk to Me war halt, wurde viel gelobt. Und irgendwie, das ist so ein, und dann gibt's noch so ein Ding, was noch nicht bei uns raus ist. Wenn Evil Lurks, habe ich mal von gehört, soll okay sein. Aber ja, irgendwie war dieses Jahr auch nicht so mein Horrorjahr, jedenfalls.
Na, du hast Saw, hattest du noch geguckt?
Ne? Stimmt, Saw. Oh. Ja, genau, Saw, aber Saw war jetzt quasi nicht komplette Katastrophe. Also da hatte ich Spaß mit, aber für meine Top-Liste reizt wirklich leider nicht. Stimmt, Saw war okay. Aber ich glaube, da bin ich auch einer der wenigen von, so in dem, ich sag mal, Film-Fan-Kreis gibt es auch viele, die den nicht so geil fanden.
Ja.
Aber Evil Dead fand ich auch super. Also, ne, du meinst schon, cooles Setting, neu und unverbrauchtes Setting, paar coole Szenen. Ich erinnere mich noch an die Tätowiermaschine, die war krass.
Ich fand das mit dem Auge immer noch.
Oh ja. Ja, also nicht zu schwache Nerven, ist auf jeden Fall, ja. Und der nimmt auch wirklich, also der hält sich nicht zurück, sag ich mal.
Nee,
auch,
genau.
Also, da ist niemand sicher, das finde ich auch ganz gut in dem Film.
Ja, du hast halt quasi irgendwie so 10, 15 Minuten Intro und dann geht's los und dann hört der auch nicht mehr auf, der Film. Und dann bist du da wirklich anderthalb Stunden nur noch an deinen Sitz gefesselt, so ungefähr.
Ja, also auf jeden Fall echt war eine Überraschung, weil ich habe auch nicht wirklich viel erwartet, aber es war echt cool. Ja. So, dann für mich der Platz 9, auch ein sehr, sehr geiler Film, wo dieses Jahr ein Spin-Off rauskommt von, bin mal gespannt, wie das dann wird, nämlich es geht um John Wick 4. Der war einfach mega geil, was die Action angeht. Also Story bei John Wick muss man wirklich, also das ist so ein bisschen die Weiterführung von John Wick 3. Das gesamte Setting ist eigentlich ganz cool, aber die Story an sich ist halt, ja, er wird gejagt, er muss alle umbringen und das war's. Das ist eigentlich das Einzige, was man der Rede wert ist. Aber was halt bei John Wick halt wichtig ist die Inszenierung und die Action und die ist mal wieder hier auf einem absoluten Top-Level. Da gibt's einige Szenen, da gibt's so einen Kampf auf der Treppe, der ist mega geil. Es gibt die beste Szene in dem Film ist so eine Art, wo du hast die Kamera so oben und er läuft so durch so Räume, so eine Wohnung, so ein schönes Haus und es ist quasi wie so ein Top-Down-Shooter gefilmt. Also es ist ähnlich wie, wir haben jetzt vor kurzem ja Kill Bill gesehen, ähnlich wie diese eine Szene in Kill Bill, wo die wo sie auf Toilette geht, weißt du, welche ich meine? Mhm. Genau, so eine Art von Szene ist es und der halt, die ist richtig lang. Und da schießt er halt einen Typ nach dem anderen mit einer Knarre kaputt. Also es ist so eine geile Szene. Und auch gerade das Ende, es gibt Donnie Yen in dem Film, als blinder Gegenspieler, es ist extrem cool gemacht. Und ich muss auch wirklich sagen, ich war nicht so ein Fan von John Wick, als es losging. So der erste und auch der zweite hat mich nie so abgeholt. Ab dem dritten, den fand ich richtig geil. Und den fand ich jetzt auch super. Also 3 und 4 sind für mich schon echt geiles Action-Kino. Und ich bin mal gespannt, wie es mit John Wick weitergeht. Jetzt gibt's ja erstmal das Ballerina-Spin-Off. Und ob es dann John Wick 5 mal gibt, weiß ich noch nicht, aber...
Ja, ich fände es cool, dann kommen die nämlich wieder nach Berlin hoffentlich. Mhm. Das wäre cool.
Stimmt, ja, genau. Auch mal wieder cool zu sehen, wenn man da so Berlin sieht. Ja. Ich finde immer noch die Szene geil, wie sie irgendwie so einen Berliner Techno-Club irgendwie gefilmt haben und John Wick da mit irgendeiner Axt oder so jemanden platt macht und alle so völlig egal ist und alle einfach weiter raven. So, ja, das ist Berlin.
Das ist Berlin.
Mhm. Ja. Ja. Also John Wick 4 auf jeden Fall ein richtig geiler Actionfilm, wenn man auf seine Kosten kommen will. Guckt euch ihn an. So, ja. Das soweit zu der Top-Liste. Dann mal ganz kurzer Abstecher auf die Flop-Liste. Und da habe ich einen Doppelplatz. Nämlich, ich sag mal thematisch, Filme, wo ich zu geizig war, ins Kino zu gehen und auf Disney Plus gewartet habe, um sie zu schauen, um zu merken, ja, sie sind wirklich so schlecht, wie alle sagen.
Na, dann da hast du auf jeden Fall Ant-Man dabei.
Ant-Man und der andere, den ich gesehen habe, ist Indiana Jones 5.
Ah, okay.
Ja, also
wir hatten vorher eigentlich besprochen, dass wenn wir die auch auf der Liste haben, sie nicht erwähnen, aber jetzt hast du meine beiden Flop-Filme erwähnt, deswegen würde ich das dann trotzdem mal so direkt so sagen.
Mhm.
Ja, ich habe ja Indiana Jones tatsächlich im Kino geguckt. Ich war ja einer der wenigen.
Ja, ich erinnere mich noch, du meintest auch, ist gar nicht so schlimm, aber ich glaube, wenn man so rekapituliert, was das von so hängen bleibt, ne?
Nichts.
Ja.
Also es ist halt einfach sehr, beide sehr, sehr, sehr Disney. Nicht viel Inhalt irgendwie. Und dann noch fragliche CGI mit obendrauf, vor allem bei Ant-Man.
Mhm.
Und das ist dann einfach keine schöne Mischung. Also, wenn du die Story dich nicht catcht und das visuell dich nicht catcht, dann bleibt halt bei einem Film irgendwie nicht mehr ganz so viel übrig.
Ja, das ist, also Ant-Man hat mich nicht so wütend gemacht, weil ich ihn wirklich so, ja, mit so einer Resignation schon gesehen habe. Ich habe ihn irgendwie angemacht und dabei auch irgendwas gemacht. Also ich habe auch nur halb aufgepasst. So. Deswegen hat er mich nicht so, also im Film, ich glaube, im Kino hätte er mich gebrochen. Weil ich kam ja auch schon letztes Jahr nach Thor raus und dachte mir, boah, ey, also mit Marvel, ich weiß ja nicht, naja gut, Ant-Man sieht cool aus, mal schauen, was das wird. Und wenn ich da ins Kino gegangen für wäre und Geld ausgegeben hätte, ey, ich wäre wirklich, also ich wäre als gebrochener Mann wieder rausgekommen. Weil, mit Ant-Man, man hat es ja schon dann gehört, die, und das ist, glaube ich, so ein generelles Thema für Disney. Disney ist ja der große Verlierer dieses Jahr, das kann man ja, glaube ich, sagen. Ich glaube, eine Milliarde.
Sind das erste Mal auch nicht das Top-Studio des Jahres seit irgendwie 8 Jahren oder sowas, was Einnahmen angeht.
Ja.
Die wurden von
Universal, glaube ich, ne?
Was? Ja, genau, Universal wurden sie übertroffen.
Mhm. Ja, und ich glaube, ein großer Teil davon, ich habe letztens ein Video gesehen, was es gut beschreibt, nämlich Disney Plus trägt einen großen Teil dazu bei, nämlich, dass wir einfach konditioniert wurden, dass wir Filme nicht mehr im Kino sehen müssen, weil die ja kommen ja eh auf Disney Plus.
Ja.
Es sei denn, es sind halt wirklich gute Filme, wie zum Beispiel Guardians. Weil Guardians war auch so ein Film, wo ich erst noch nicht sicher war, ob ich ins Kino gegangen bin. Und dann habe ich so viel Gutes gehört und gesagt, okay, dann gehe ich rein. Und bei allen anderen Disney-Filmen war es genau das Gegenteil. Ich habe gehört, soll nicht so gut sein. Dann dachte ich, ja gut, dann kann ich auch warten. Ne, sowas mit Ant-Man, sowas mit Indiana Jones, sowas
Elemental wahrscheinlich auch, ne?
Genau, sowas theoretisch mit Elemental. So ist es mit, die habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber Little Mermaid und mit Marvels, der kommt ja noch. Also das
ist ja, genau, Marvels habe ich halt auch, genau, deswegen warte ich da auch, bis der dann da draußen ist.
Genau. Und ich glaube, so sind halt extrem viele drauf, gerade halt auch, also dass man einfach, wenn die Filme Durchschnitt sind, warum soll man ins Kino gehen, wenn man eh ein Disney Plus Abo hat? Und das ist, glaube ich, was Disney mittlerweile richtig, richtig Probleme bereitet.
Ja.
Weil Disney Plus sich auch nicht rentiert, wenn man den Zahlen Glauben schenkt. Also irgendwie haben sie mal veröffentlicht, dass das eigentlich ein Verlustgeschäft ist, Disney Plus. Also das ist, alles nicht so. Und ich sag mal, wie gesagt, Ant-Man, wirklich nicht gut. Bei Indiana Jones, ich habe ja nicht so eine zwingende Connection dazu, aber da hat mich, glaube ich, so ein bisschen, der ist nicht katastrophal, er ist für mich so eine 4 von 10, aber dann ist die Frage, braucht man überhaupt diesen Film?
Nee, absolut gar nicht.
Und das ist dann so das Ding, da hätte man es einfach gleich lassen sollen, wenn es nicht gut wird. Weil das ist so ein Film, der ist so seelenlos, ne? Und gerade so mit Harrison Ford, der mittlerweile über 80 ist, In dem Film, es gibt so Szenen, wo er dann irgendwie vor den Bösen wegrennen muss. Und du siehst, wie er so ganz langsam humpelt. Und du siehst, wie die Bösen jedes Mal, wenn geschnitten wird, plötzlich wieder ein bisschen weiter hinten sind. Wo man denkt, warum holt ihr den nicht ein? Ihr hättet ihn schon 6-mal eingeholt.
Ja.
Das ist so häufig in diesem Film.
Deswegen sind es auch dauernd Verfolgungsjagden mit Autos und so weiter.
Genau.
Damit sie das auf das Minimalste reduzieren müssen, wo er tatsächlich selber wegrennt.
Genau. Also, das ist leider wirklich,
ja. Bei Ant-Man muss ich noch erwähnen, was mich unglaublich bei diesem Film aufgeregt hat, war nicht mal so CGI. Ich meine, da war ich vorher drauf eingestellt, dass das ziemlich schrecklich aussehen wird. Und das tut's auch wirklich. Aber was mich so abgefuckt hat, ist, sie haben Paul Rudd unwitzig gemacht. Und
wow.
Das finde ich halt irgendwie so, also der hatte nicht mal Humor, der Film. Und das ist dann bei einem Ant-Man-Film schon sehr traurig. Also ich fand so die Story, ja, war relativ... Naja, ist halt so CGI, okay, ja, wir wissen alle, die CGI-Artists werden von Disney eh irgendwie wie Sklaven gehalten gefühlt. Aber dass sie dann nicht mal so ein bisschen die Dialoge besser machen können. Ich hatte also bei so vielen Dialogen das Gefühl, ich weiß jetzt genau, was als nächstes gesagt wird. Und dann wurde es auch so gesagt. Und es war einfach predictable und wirklich unwitzig. Und das hat mich so ein bisschen sauer gemacht. Ich habe den Film in 3 Teilen geguckt am Ende. Und ich habe ihn nicht mal, also... Ja. Und das bei einem Marvel-Film als eigentlich großer Marvel-Fanboy, das ist schon heftig.
Ja. Ja, das ist echt krass. Und auch gerade, also, selbst wenn man die Effekte so nimmt, ich meine, das Setting von dem Film ist gar nicht so weit weg von einem Guardians eigentlich.
Ja.
So ein typischer Guardians-Film hätte genauso in so einem Setting so. Das ist ja alles, also das ist jetzt hier so Mikroebene, aber theoretisch ist das alles irgendwie so Space, Weltraum, irgendwelche Dimensionen. Ja. Es ist halt, exakt hätte es auch Guardians 4 sein können. Und wenn man diesen direkten Vergleich hat, ist das schon krass. Also es ist wirklich ein Armutszeugnis eigentlich.
Manche Establishing-Shots, finde ich, gehen sogar so. Aber man merkt so richtig, wo dann irgendwie wahrscheinlich durch Zeit oder Geld einfach eingespart wurde. Und dann weiß ich auch nicht, warum müssen dann da wieder 3 komplett CGI-Charaktere nochmal drin sein? Mhm. Und warum muss jedes fliegende Tier auch... Also ich meine, sie haben ja genug Technologie. Es wird halt bei so vielen Sachen wird irgendwie unnötig CGI nochmal mit reingepackt. Mhm. Und dann ist es logisch, dass da ein gutes Ergebnis draus kommen kann.
Ja, also wirklich so. MODOK war wirklich auch mit das Schlimmste in diesem
Film. Also
sowohl vom Optischen als auch von der Schreibe her. Dass die den nochmal zum Bösewicht, der am Ende nochmal gut wird, ist einfach so hanebüchen. Das
ist so dämlich, ey.
Ja. Oh. Ja, deswegen. Was ist der größte nächste Marvel-Release? Ich glaube, jetzt kommt erstmal Echo, die Serie, glaube ich. Aber was kommt als nächstes ins Kino?
Ach, ich Deadpool glaub, 3, ne? Genau, nur ein Film nächstes Jahr.
Ja? Nur Deadpool 3.
Ja, weil jetzt müssen sie sich ja auch komplett überlegen, was machen sie jetzt, weil ohne jetzt zu viel zu spoilern bei Ant-Man, der baut ja schon dann extrem auf, dass halt Kang der große Bösewicht wird. Und naja, was machen sie denn jetzt?
Ich habe gehört, dass, ich habe es nicht gesehen, aber die zweite Staffel Loki schafft indirekt vielleicht so einen guten Abschluss für Kang, dass man sagen kann, okay, das war's mit ihm. Okay. Ich weiß nicht, ob sie das schon in Planung hatten. Weil es ist ja jetzt nichts, keine neue Meldung mit ihm, dass sie so sich so ein Hintertürchen offen gelassen haben, dass sie ihn theoretisch rausschreiben können. Ich glaube, da haben viele gesagt, okay, das kann man so sagen.
Ja, dann werden sie es wahrscheinlich tun.
Und wahrscheinlich kommt dann Dr. Doom irgendwie um die Ecke. Auf den ich auch Bock habe.
Ja, wäre vielleicht auch eine bessere Idee. Also der sagt mir halt wenigstens was. Kang hat mir tatsächlich vorher nie was gesagt, weil ich halt die Comics nicht groß gelesen habe.
Und ich glaube, die haben jetzt auch den einen Avengers, der irgendwie Kang Dynasty hießen sollte, den haben sie, glaube ich, jetzt auch umbenannt. Untitled Avengers Fame oder so.
Ah, okay.
Also ich denke mal, das war's für Kang. So, das also für die Flop-Liste. Damit bist du dann mit deiner Flop-Liste schon durch.
Ja, leider.
Aber ja, das ist
aber ja... Aber ich bin mal gespannt, was bei dir dann noch schlechter als das
ist. Naja, das ist, da habe ich einige Überraschungen für dich. So, kommen wir erstmal zur Top-Liste, nämlich jetzt bei Top 8. Ich würde mal anfangen. Und zwar ist Top 8. Nee, stimmt. Ich habe doch einen Horrorfilm auf meiner Liste. Ah. Sehe ich jetzt gerade. Und zwar mit Platz 8. Ein Film, den ich, wo ich froh bin, dass ich ihn noch gesehen habe, der aber auch keine leichte Kost ist und ich nicht weiß, wann ich den so schnell wieder gucken werde. Der neue Film von Ari Aster, Bo is Afraid.
Oh, da habe ich viele kontroverse Meinungen drüber gehört über den.
Ja, das ist nämlich auch, also selbst unter, glaube ich, Fans von Ari Aster ist der mit schon sehr, sehr divers diskutiert worden. Er ist der mit, von den drei Filmen, die er gemacht hat, mit Abstand der unzugänglichste, ohne jede Frage. Ne, wenn man sagt, okay, Hereditary, weiß ich nicht, war mir ein bisschen komisch, dann guckt euch nicht Boris Afraid an, weil der ist wirklich ganz abstrus. Das ist wirklich so ein Fiebertraum. Es ist im Grunde ein Film, der geht drei Stunden und das ist so eine Art Visualisierung von Angstzuständen und Panik. Und da ist viel, wo man, also der ganze Film ist eigentlich so, spielt indirekt so in den Gedanken von Bo. Nicht, das ist jetzt kein Spoiler, sondern man ist nie so sicher, okay, wie real ist das gerade, was ich hier gerade erlebe? Ist das gerade nur so seine Panik, die quasi das alles hier schlimmer macht, als es eigentlich ist?
Und gerade er ist doch irgendwie so, dass er das Haus nicht verlassen kann, ne?
Ja, das ist quasi ein Teil. Also der Film hat so ein bisschen mehrere Stationen, wie so eine Reise. Und die erste spielt halt in so einer Stadt. Oder in ich weiß nicht was, ich glaube, es soll New York sein, aber auf jeden Fall in seinem Apartment. Und das ist halt, allein das ist so geil inszeniert, weil es wirklich so, draußen ist alles scheiße, überall Kriminalität und man wird nur abgestochen. Und er ist in seiner Wohnung und will eigentlich verreisen. Er will zu seiner Kinder, zu seiner Mutter fliegen. Und dann geht er mit seinem Koffer raus, lässt die Tür kurz offen. Dann geht er aus irgendeinem Grund nochmal irgendwie, hat er was vergessen, geht wieder in die Wohnung, kommt wieder zurück und dann sein Koffer und sein Schlüssel ist weg. Und jetzt kann er seine Tür nicht mehr, also jetzt kann er erstmal nicht verreisen, muss die Reise absagen und hockt in seiner Wohnung fest und kann aber auch nicht aus der Wohnung raus, weil dann kommt er ja nicht wieder rein. Aber dann hat er die Situation, dass er eine Tablette schlucken muss und kein Wasser hat, weil das Wasser ausgestellt wird und er darf die nur mit Wasser nehmen und deswegen muss er aus seiner Wohnung raus, muss diese Türenspalt offen lassen und auch die Haustür unten. Und dann gibt's eine Szene, wie er dann rausgeht und dann quasi sich umdreht und quasi die ganze Stadt einfach, die ganze Straße, alle in seine Wohnung reinstürmen und die Tür hinter sich zumachen und ist ausgesperrt und sieht wie von draußen, wie seine Wohnung verwüstet wird. So eine Sachen sind da drin. Es ist wahnsinnig weird und ja, vielleicht auch ein Ticken lang. Also 3 Stunden. Ich musste den Film auch wirklich in der Mitte pausieren, weil das ist am Stück wirklich schwierig auszuhalten. Aber inszenatorisch ist das teilweise so geil gemacht. Ich liebe Joaquin Phoenix in dem Film, der spielt fantastisch. Das große Ende, was viele auch nicht mögen, fand ich sehr, sehr geil gemacht. Und ja, ich bin einfach richtiger Fan von dem Film. Ich habe gehört, dass der vielleicht bei einem zweiten Mal nicht so funktioniert, aber es ist auch ein Film, finde ich, den man einmal guckt und dann nicht so schnell nochmal. das ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Nichts für schwache Nerven, aber ich fand den echt geil. Mir hatte richtig, ja, Spaß würde ich vielleicht nicht sagen, aber ja, ich hatte auf jeden Fall, kam auf meine Kosten.
Ja. Okay. Ja, dann würde ich mal zu meiner Top 8 gehen. Ne? Ich habe tatsächlich einen deutschen Film auf dieser Liste. Das ist unglaublich. Ich wundere mich sehr. Ich habe Wochenendrebellen auf der 8. Den hast du ja, glaube ich, nicht geguckt gehabt, ne?
Nee, den habe ich da nicht gesehen. Ich habe aber auch viel Gutes gehört und meine Freundin will den auch unbedingt nochmal sehen. Das heißt, wenn der irgendwann mal im Streaming zu finden ist, dann werde ich den wahrscheinlich da reinschmeißen.
Ja, ist ja leider bei deutschen Filmen auch nicht so einfach. Mhm. Aber ich fand den wirklich schön. Halt so ein bisschen Feel-Good-Film. Das können die Deutschen ja ganz, ganz gut. Und vor allem hat er in mir immer noch mal dieses extra Ding bekommen. Es geht ja quasi darum, dass so ein autistischer Junge mit seinem Vater alle deutschen Fußballstadien bereist, um seinen Lieblingsverein zu finden. Und als Fußballfan hat er mir dann nochmal so ein bisschen extra Dinge gegeben, weil so irgendwie die schönen Seiten vom Fußball auch nochmal gezeigt hat. Gerade gibt's ja nicht mehr so viele davon, aber das war echt so ein sehr emotionaler Film, der ordentlich auf die Tränendrüse drückt, aber halt das wenigstens gut macht und nicht so billig, wie es oft die deutschen Filme leider ja tun. Also wer so die Richtung da Lust hat, den kann ich eigentlich wirklich nur empfehlen. War wirklich ein sehr schöner Kinobesuch, muss ich auch sagen. Ich war mit meiner Freundin und ihrer Mama da. Also, das ist so, wenn ihr einen Film für ein Date sucht, dann ist das, glaube ich, ein guter.
Ja, im Vergleich zu anderen deutschen Filmen, die dieses Jahr rausgekommen sind, was so die Floplisten angeht, da war auf jeden Fall, da gab es ein paar Leute, ein paar Filme, die da ganz groß mit dabei waren. Manta Manta 2, habe ich gehört, ist wirklich nochmal ein neues, neuer Tiefpunkt.
Aber, ehrlich, wer da reingeht, ist auch einfach selber schuld, so ein bisschen, oder?
Naja, wenn du Fan vom ersten bist, ich weiß nicht, also.
Gibt es denn da wirklich noch Fans? Also, keine Ahnung.
Ich habe mir auf jeden Fall, ich, ich, Ich denke mir auch, so man muss schon, aber ich hab gehört, dass das wirklich, selbst wenn man schon geringe Erwartungen hat an Til Schweiger, ist das wirklich nochmal eine, also das ist fast gar kein Film mehr, habe ich mir sagen lassen. Dass es so katastrophal ist. Also da bin ich schon fast wieder interessiert dran, aber das reicht dann doch nicht ganz, um mir sowas anzutun. Vor allem, weil ich den erst nicht gesehen habe, also was soll das?
Ja.
Aber das deutsche Kino, ja. Also das ist schön, dass es auch so einen Film hier rauf geschafft hat. Weil, ja, von dem habe ich quasi auch nur Gutes gehört, dass es ein schöner Film ist.
Ja.
So, kommen wir zu Platz 7. Und da ist ein Film, wo ich froh bin, dass ich den noch nachgeholt habe. Weil der möglicherweise, wenn ich ihn nicht gesehen hätte, vielleicht auch so ein bisschen in der Vergessenheit geraten wäre. Und der mir dann doch wirklich sehr, sehr gefallen hat. Es ist The Whale mit Brendan Fraser. Der leider ja bei den Oscars ganz knapp verfehlt hat, also nicht Brendan Fraser, der hat ja gewonnen, aber für Best Picture hat er dann den Platz nicht bekommen, dadurch haben wir ihn damals nicht gesehen und ja, dadurch wäre er fast vergessen halt gerannt, aber es ist ein wirklich toller Film mit Brendan Fraser, der hier wahnsinnig toll spielt, emotional geht er an einen ran und bleibt echt noch im Gedächtnis. Das ist echt ein sehr, sehr schöner Film. Lustigerweise kommt Brendan Fraser in der Liste nochmal vor als Nebenrolle. Toppt auf jeden Fall nicht seine Performance in diesem Film, weil da ist er wirklich fantastisch.
Ja, das ist leider auch ein Film, den ich nicht geguckt habe. Durch die Oscars, wie du meinst, hat er ja leider nicht die Nominierung bekommen. Ja, wenn man so die Liste machen würde, was man alles nachholen würde, dann würde die immer länger werden.
Ja, aber das ist auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch nicht ein Film für jeden, weil das ist halt ein reines Drama. Das ist auch wirklich, ich sag mal, kein Feel-Good-Film im Vergleich zu deinem gerade. Das ist auf jeden Fall ein Film, der den einen ein bisschen runterzieht. Aber für Fans von gut geschriebenem und auch gut geactetem Drama ist das auf jeden Fall was. Deswegen The Whale auf meinem Platz 7. Was ist bei dir auf Platz 7 gelandet?
Bei mir ist auf Platz 7 der erfolgreichste Film des Jahres. Weißt du, welcher es ist?
Barbie müsste es sein.
Nee.
Nee, ist es nicht? Ich dachte, Barbie ist der erfolgreichste.
Nee, wurde von einem getippt, von einem noch größeren Franchise, noch größere Spielzeuge, so ungefähr. Super Mario Bros. Ist bei mir auf der 7.
Ist der erfolgreicher? Ich dachte, Barbie
war erfolgreicher. Glaube ich zumindest. Also ich will jetzt hier keine falschen Informationen, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher.
Das würde ich gerne mal schnell nachschauen.
Weil also ich glaube, es gab ja nur 2 Milliarden Filme dieses Jahr, Barbie und Super Mario Bros. Aber ich dachte.
Grossing.
Okay, auf jeden Fall, ist zwar, wir haben, glaube ich, damals auch relativ ausführlich drüber geredet, aber ja, er war sehr viel Nostalgic, Bait und so weiter und ich habe auch viele Kritiken gehört, die den deswegen auch nicht so gut fanden. Aber für mich war er einfach sehr viel so Wish-Fulfillment, muss ich mal sagen. Ich hatte sehr viel Spaß bei dem Film. Und das wäre auch so ein Film, den würde ich auch nochmal gucken. Es ist nicht ein Meisterwerk, es ist vollkommen okay, aber auch in dem Bereich. Und waren sehr, sehr schnelle 2 Stunden, die ich im Kino verbracht habe. Ich glaube, so schnell war das, hatte ich bei keinem Film dieses Jahr. Deswegen wollte ich den gerne in der Top-Liste auch dann drin haben.
Ich habe gerade mal nachgeschaut, also es ist theoretisch Barbie, aber es ist sehr, sehr knapp.
Ah, okay.
Rein von den Einnahmen her ist es irgendwie, hat Barbie irgendwie 100 Millionen mehr.
Oh, okay.
Aber man weiß ja auch nicht, wie das mit, ich glaube, Super Mario war generell, glaube ich, billiger als Barbie. Deswegen vielleicht ist das dann quasi der Erfolg, also, aber
auf jeden Fall. Ja, wobei Super Mario wiederum hatte bei manchen, hatte auch eine 3D-Version, also er kann auch da wieder nochmal extra Geld gemacht haben.
Naja. Ja, und als Kinderfilm natürlich auch nochmal.
Ja,
ich muss auch sagen, Super Mario war auf jeden Fall die größte Überraschung dieses Jahr für mich, absolut. Ich meine, ich weiß noch, wie ich hier im Podcast gestern habe und gedacht habe, ey, das kann nichts werden. Vor allem, also einmal Super Mario als Film, also was soll man da machen? Und dann auch dazu kommt die ganzen Schauspieler, wo man denkt, Chris Pratt als Mario. Ich meine, ich habe ihn noch nicht in Englisch gesehen, aber es hat irgendwie dann doch funktioniert. Und Illumination, die eigentlich mein Hassstudio sind, was Animation angeht. Ich dachte wirklich, das kann nur schlimm werden. Und dass mein Illumination-Film in den besten Filmen auftauchen würde, das hätte ich mir nicht. Und mit einem Super Mario-Film, das hätte ich mir nicht erträumen lassen. Also ich bin der Meinung, dass das ihr bester Film ist bisher.
Ja, definitiv.
Das ist wirklich krass und ich bin mal gespannt, was da rauskommt, ob sie daraus vielleicht lernen, also beziehungsweise, ich hoffe, das war jetzt nicht eine einmalige Sache und dass sie vielleicht noch mehr machen. Vor allem hoffe ich, also ich denke mal, dass dadurch, dass es so erfolgreich war, wir auch einen Mario Bros. 2 bekommen werden, wo dann, keine Ahnung, wo dann irgendwie Daisy noch kommt und Waluigi und Wario und sowas.
Yoshi.
Also ich
denk
mal, ja, Yoshi, stimmt, Yoshi fehlt noch. Also ich denke mal, die werden da sich auch einiges ausprobieren.
Das wäre sehr schön dämlich, wenn sie da nichts tun. Also wobei, bei Nintendo weiß man nie, was die für Entscheidungen treffen.
Ja, ich meine, jetzt kommt ja erstmal der Zelda-Film, der zwar Live-Action ist, aber ich hoffe, dass der auch was wird. Jetzt habe ich nicht, ich habe doch letztens erst gesehen, wer den Zelda-Film macht. Zelda-Film Regie. Wer sollte das?
Tom Holland soll auf jeden Fall mitspielen, oder? Hatte ich das falsch gehört?
Na, ich glaube offiziell noch nicht.
Ach so, offiziell noch nicht.
Okay, okay, hier sehe ich jetzt der. Ach ja, genau. Nee, oder? Ach, was weiß ich. Also, ja, doch, genau, so. Der nämlich, nächstes Jahr kommt ja der neue Planet der Affen-Film raus und der Regisseur von dem Film soll den Zelda-Film machen.
Okay.
Deswegen hoffe ich, dass dir gut wird, weil ich, ja, und Maze Runner hat er noch gemacht, naja. Ja, schauen
welche, mal. Alle drei?
Alle drei. Ja, alle drei.
Hm.
Ja.
Okay.
Na gut. Also ja, Super Mario auf jeden Fall, was Animationen angeht, echt wirklich ein großer Lichtblick dieses Jahr. Fand ich richtig, auch hat mir richtig Spaß gemacht. Ja. Und ist auch ein Film, den ich gerne nochmal gucke. Gerade als Mario-Fan, was ich da alles in Sachen rausgesehen habe.
Der guckt sich halt einfach weg, ne?
Mhm. Also. Ja. So.
Ja, meine 7. Was ist denn auf deiner 7?
The Whale, das hatten wir gerade.
Ach ja, stimmt. Du hast angefangen diesmal, ja.
Mhm.
Aber du darfst deine Top 3 Flop dann sagen. Mhm.
Ja, und zwar, ich habe dafür, dass ich meine, jetzt hatte ich ja einen Horrorfilm drin, aber in der Flop-Liste darf natürlich Horror auch nicht fehlen, obwohl Dr. Cabin da ja schon drin war. Und zwar, ich habe hier am Ende des Jahres ja Saw gesehen und den habe ich an einem, ich sag mal, einen eigenen Double-Feature haben wir gemacht. Ich habe mit Freunden quasi, sind wir zweimal am selben Tag ins Kino gegangen für Horrorfilme. Einmal war es Saw. Und der andere Film, ja, der war vielleicht dann im Vergleich vor allem, oder vielleicht war im Vergleich deswegen Saw auch für mich so positiv, denn der hat mir überhaupt nicht gefallen. Es war Five Nights at Freddy's.
Hm.
Ich weiß nicht, also hast du was mit den Spielen am Hut?
Absolut gar nicht.
Ich theoretisch nicht, ich habe sie nie gespielt, aber ich habe sie, seit sie rausgekommen sind, habe ich sie natürlich mitbekommen, weil ich auf YouTube unterwegs bin und fand sie schon immer peinlich, immer cringe. Ich fand das Ganze drumherum sehr, sehr bescheuert. Habe mir aber immer sagen lassen, ja, die Lore von dem Ding ist ganz interessant. Habe ich dann mal jetzt, vor der Film rauskam, auch nochmal ein sehr, sehr umfangreiches Lore-Video anguckt. Ist aber so ein Ding, wo ich denke, ja, ist vielleicht ganz interessant, aber auch eigentlich, also dafür lohnt es sich nicht, die Spiele zu spielen. Und jetzt hast du diesen Film, der ja auch super erfolgreich war, und ich denke mal, ist es auch, glaube ich, auch schon offiziell, dass da noch ein zweiter kommt. Aber ich verstehe einfach nicht, was dieser Film soll und beziehungsweise für wen dieser Film sein soll. Weil wenn du kein Fan von, oder wenn du gar nichts mit Five Nights at Freddy's am Hut hast, dann ist der Film nicht gruselig, nicht blutig, nicht spannend. Er ist langweilig, es gibt keine Kills, bis auf zwei, die offscreen sind. Es gibt kein Blut und die Hälfte des Films spielt ja am Tag. Es ist ja immer wieder Five Nights, also er geht immer wieder zurück in diesen Laden. Dann passiert, oh, scary, und dann ist es wieder vorbei. Und der große Teil des Films ist eigentlich, oh, er muss das Sorgerecht für seine Tochter, nicht seine Tochter, seine kleine Schwester irgendwie noch hinkriegen, deswegen braucht er einen Job. Es ist so wie dieser Film Gifted, den wir bekommen haben. Die Hälfte des Films ist quasi das, aber ein schlecht. Und so, also völlig interessant, wo man sich denkt, ey, ich will einen Five Nights at Freddy's Film sehen, ich will diese Monsterroboter sehen, die Hälfte des Films gar nicht vorkommen. Und wenn du Fan von dem Film bist, denke ich auch so, also der hat teilweise, nimmt er die Lore von dem Franchise, aber verändert sie auch. Und man denkt, ist es nicht auch scheiße für die, wenn du dann wenn du Sachen hast, die nicht Teil des Franchises sind oder anders sind? Und das, warum die, also das, was die Spiele eigentlich cool gemacht hat, oder cool nicht, aber was sie ausgemacht hat, ist dieses auf Kameras gucken und hin und her und dieses, oh, die Roboter, die verfolgen mich und die wollen mich essen und die zerfleischen mich. Und das hast du in diesem Film einfach nicht. Weil diese Roboter einfach kaum was machen. Du hast kaum Szenen mit diesen Robotern und du hast kaum Szenen, wo du irgendwie, ja, irgendwie diese Kameras mit einbeziehst. Es ist Also das ist überhaupt nicht so gemacht wie in dem, also wir hatten ja jetzt gerade ein Videospiel-Verfilmung und das ist jetzt quasi das Negativbeispiel davon. Ich weiß nicht, die haben einfach das Franchise meiner Meinung nach nicht akkurat abgebildet. Und ich weiß nicht, also anscheinend ist der erfolgreich, also Leute hatten da Lust drauf, aber ich verstehe es nicht. Und vor allem verstehe ich nicht, warum man den nicht blutiger gemacht hat, weil Leute, also die Fans, die damals Five Nights at Freddy's cool fanden, die sind ja jetzt alle erwachsen. Also die, wenn die damals 12 waren, der Film, die Spiele sind 9 Jahre alt, ja, dann sind
ja, aber die vielleicht wollten sie trotzdem eine jüngere Audience ansprechen.
Ja. Aber ja, aber ich hätte wirklich sehr, sehr gerne den Film ein bisschen, ich weiß nicht, ich glaube, er ist ab 16, aber der hätte auch ab 12 sein können. Also wenn er ab 12 ist, wundert es mich nicht, weil da passiert gar nichts in dem Film, wirklich. Und es ist wirklich echt, echt lächerlich, dieser Film. Ja. Keine Ahnung.
Oh Mann.
Deswegen, also Five Nights at Freddy's gar keine Empfehlung. Selbst wenn ihr Fans von dem Franchise seid, glaube ich, kommt ihr da nicht auf eure Kosten. Lasst da die Finger von. So. Dann kommen wir zu Platz 6. Was ist denn bei dir auf deinem Platz 6 gelandet?
Bei mir ist ein Wish-Fulfillment. Bei mir ist auf Platz 6 Tribute von Panem, Ballad of Songbirds and Snakes. Ich hatte, glaube ich, damals schon erwähnt, dass der wirklich so eigentlich ziemlich gut meine Erwartungen getroffen hat als sehr großer Tribute von Panem-Fan. Ich wurde irgendwie voll bedient in eigentlich so allen Aspekten, was ich hatte. Ich fand es sehr interessant, so diese Anfänge der Spiele zu sehen, auch so viel mehr dieses zu sehen, dass du tatsächlich Kritiker der Hunger Games dann noch hattest. Ich weiß, dass die Meinungen da, glaube ich, ein bisschen weiter auseinandergehen. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, die wirklich sagen, mir hat der sehr gut gefallen. Und ja, es ist wieder so ein Ding, wo ich sehe, wo Leute sagen können, ja, das und das war nicht gut. Und ich dann so, ja, aber ist mir eigentlich relativ egal, ich hatte trotzdem Spaß. Und ich hoffe so sehr, dass dann noch irgendwie ein Film kommt, auch wenn die Chancen sehr schlecht stehen. Aber ja, dann ein bisschen Pluspunkt kriegt er dann natürlich auch noch davon, dass viele meiner Kollegen direkt an dem Film mitgearbeitet haben. Und dann ich den Film dadurch vielleicht noch ein bisschen besser finde, als er vielleicht ist. Aber ja, meine 6.
Hast du im Kopf, ob der gut lief?
Er lief okay. Also er hat definitiv Profit gemacht, aber nicht massig. Also er hat ja irgendwie um die 100 Millionen, glaube ich, gekostet in dem Dreh und hat knapp über 300 Millionen eingespielt. Also schon erfolgreich, aber nicht bombastisch erfolgreich.
Ja, ich glaube, von Hunger Games hat man sich mehr erhofft, ne? Es ist,
ja, ich weiß nicht, wie die Erwartungen da standen. Also ich finde, am Budget sieht man schon, dass sie die Erwartungen nicht extrem hoch getan haben, weil er ja im Vergleich zu vielen anderen Blockbustern dieses Jahr relativ billig ist. Wenn er jetzt 200 Millionen gekostet hätte, wäre er definitiv Flop gewesen, ne? Das muss man ja immer dazu bedenken. Und ich meine, das Young Adult Kino ist ja tot. Also diese Art von Film gibt's ja eigentlich kaum noch. Ich glaube, sie sind ja mittelmäßig zufrieden, würde ich es mal nennen. Deswegen kein kompletter Failure, was ja andere Filme dieses Jahr nicht geschafft haben.
Ja, ich glaube, der Film hätte, glaube ich, dem hätte es gut getan, wenn die ein paar Jahre früher rauskam. Ich weiß jetzt nicht, von wann das Buch ist. Das ist ja auch relativ neu. Also die haben sich schon, die haben keine Zeit verfliegen lassen, um sofort zu verfilmen. Und ja, ich bezweifle, dass da ehrlich gesagt noch was kommt, weil es setzt ja auch voraus, dass erstmal, na gut, nicht zwingend, aber hoffentlich setzt es voraus, dass erstmal noch ein Buch geschrieben wird.
Soweit hat das Studio, also Lionsgate, hat das eigentlich so gesagt, sie würden nur einen Film machen, wenn auch ein Buch kommt. Ob sie sich dann definitiv dran halten, ist immer so eine andere Sache, aber ja.
Ja, das machen sie einfach wie bei Harry Potter oder bei Herr der Ringe. Suzanne Collins muss einfach irgendwie so eine Kurzgeschichte schreiben, so 2 Seiten, und dann machen sie da eine Trilogie draus. Dann haben sie da quasi eine Rechtfertigung, warum sie noch weiter Filme machen dürfen. Ja. Nein, das müssen 3 Hobbit-Filme sein, auf jeden Fall. Das gibt einfach so viele Vorlagen, deswegen. Ja, also, ich habe ja auch schon gesagt, für mich war es auch ein guter Film. Ich hatte ein paar Probleme damit, aber es war keine Enttäuschung, sage ich mal. Ich denke, bei vielen, also ich habe ihn auf keiner Liste irgendwie jetzt gefunden, sowohl negativ als auch positiv. Deswegen glaube ich, dass der so ein Film ist, der bei vielen einfach so, ja, vorbeigerauscht ist. Aber generell, glaube ich, auch unter Kritikerkreisen war Tribute von Panem nie so ein großer Name. Und für uns ist es ja, also irgendwo auch ein Guilty Pleasure, deswegen, also ich, und deswegen ist es auch so ein Film, den ich, glaube ich, gerne nochmal gucken würde. Also der kommt auf jeden Fall in meine Sammlung und dann macht man mal so einen Hunger Games Marathon oder so. Also da kommt der
genau, auch das ist halt, finde ich, schon eine schöne, er zerstört halt nichts, so, weißt du, bei vielen Franchises ist ja so, da kommt dann noch so ein Film nachgeschoben und den lässt du, da würdest du dann bei jedem Marathon definitiv weglassen. So. Und das ist er auf jeden Fall nicht. Ich finde, er passt sich da wirklich sehr gut in diese Reihe ein von der Qualität.
Ja. So, dann kommen wir zu meinem Platz 6. Das ist ein Film, den von dem ich weiß, dass du ihn nicht gesehen hast. Aber wir werden auf jeden Fall irgendwann zu den Oscars nochmal eine Chance kriegen, über diesen Film dann genauer zu reden, weil da bin ich mir ziemlich sicher, dass er vorkommen wird. Und es ist ein Film, den man auch nicht so schnell mal eben weggucken kann, einfach aufgrund der, ja, der Laufzeit. Nämlich mit 3,5 Stunden ist Killers of the Flower Moon schon ein ordentliches Brett. Der neue Scorsese-Film. Und auch so ein Film, an den ich mich deswegen nicht reingetraut habe. Und auch wahrscheinlich, wenn dann mein größter Kritikpunkt, müssen es wirklich 3,5 Stunden sein. Es ist manchmal ein bisschen absurd. Auch diesen Film musste ich in 2 Teilen gucken. Aber ich habe es ganz unfreiwillig gut gemacht, nämlich ich habe an einer Stelle pausiert, wo wirklich der Film nochmal, sag ich mal, ein neues Kapitel einschlägt und nochmal so richtig Fahrt nimmt. Und dementsprechend mag ich die letzte halbe, die letzten 1,5 Stunden nochmal richtig gerne. Aber im Großen und Ganzen ist es ein wirklich geiler Film. Gerade weil es so ein Thema behandelt, was eigentlich, wo man denkt, Alter, wie krass ist das? Und warum habe ich davon noch nie gehört? Das ist absolut, also ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich habe das auch häufiger gehört von Leuten, die wirklich da in dem Film saßen und dachten, so war das? Wirklich? Also warum höre ich das jetzt zum ersten Mal? Das ist irgendwie so, dass du da irgendwelche quasi Ureinwohner, diesen Osage-Stamm hast, die reichsten Menschen der Welt waren und teilweise da wirklich heimlich von irgendwelchen weißen Männern geschlachtet nicht, aber das ist halt dieses perfide, es ist halt kein Völkermord, sondern es ist dieses Verschwörungsmäßige, dass die sich erst, die kommen dann an, heiraten sich in diese Familien ein und dann, oh, ganz zufällig sterben alle und dann erbe ich alles. Na, das ist ja, also wie hätte das denn passieren können? Und das ist so perfide, so richtig ekelhaft, wenn man das in diesem Film sieht, vor allem, weil das auch alles von innen so aufgezogen wird, dass man richtig sieht, wie die das so planen, also du hast Robert De Niro und Leonardo DiCaprio, die das dann quasi, die Ringlieder des Ganzen sind. Und ich find's toll, wie das inszeniert ist. Du bist teilweise wirklich angewidert in dem Film und gerade auch die Sicht von bestimmten Charakteren, diese Hilflosigkeit, dass du da du stehst da und siehst, wie deine Familie eine nach dem anderen plötzlich auf mysteriöse Art und Weise stirbt. Und um dich herum stehen ganz viele weiße Männer und mit dem Kopf schütteln und sich sagen, ja, also ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ist ja ein komischer Zufall. Naja, machen wir mal weiter. Also war bestimmt ein Unfall. Und das ist so, ja, es ist ein wahnsinnig wichtiger Film und ich finde auch, dass Martin Scorsese da absolut der richtige Mann für war, um so ein Thema aufzuarbeiten, auch respektvoll aufzuarbeiten. Das kann man ihm, das muss man ihm einfach lassen, dass er wirklich. Weil so ein Thema, da musst du quasi sowieso, ich sag mal, so ein Schindlers Liste-Level, da musst du einfach mit einer gewissen Form von Respekt und auch Ernsthaftigkeit rangehen und Skill, das alles gut aufarbeiten zu können. Und das hat er absolut geschafft. Ich finde den Film fantastisch. Und ich kann auch jeden verstehen, der sagt, ey, 3,5 Stunden sind mir einfach zu lang. Ist es auch und es nervt mich auch, dass der Film nur auf Apple TV Plus ist. Muss mir jetzt extra dafür einen Account machen, dass ich den gucken kann. Super nervig. Aber es ist auf jeden Fall ein Film. Ja, also ich bin zwar Scorsese-Fan, aber seine letzten waren mir dann auch immer nicht so. Also The Irishman und Silence mochte ich auch nicht. Die waren mir auch zu lang. Aber der hat mich dann doch nochmal gekriegt, gerade am Ende. Deswegen Killers of the Flower Moon, echt eine Empfehlung. Und ich bin aber gespannt. Wir werden dann mal darüber reden, weil der kommt auf jeden Fall, der wird auf jeden Fall für einen Oscar nominiert. Das ist, glaube ich, klar.
Ja, ich bin genauso einer der Typen, der sich bisher dann noch gescheut vor hat, den zu gucken. Aber mit der richtigen Motivation klappt das dann schon.
So, ja. Dann sind wir schon bei 5, ne?
Genau, meine Top 5 können wir relativ kurz machen, weil bei mir auf der 5 ist Guardians 3. Da haben wir ja vorhin schon drüber geredet. Ich habe ihn ein bisschen weiter oben. Aber man muss bei meiner Liste auch dazu sagen, ich habe deutlich weniger Filme geguckt als Jonas. Deswegen seid nicht verwundert, wenn da so ein paar Filme fehlen bei mir, die vielleicht andere auf jeden Fall drauf hätten.
Ja. Aber ich glaube auch, dass Guardians generell bei dir so ein bisschen höher ist, aber ich meine, das ist ja auch, also wir sind uns...
Ich habe halt auch meine Liste erst gemacht, nachdem ich jetzt gerade erst Ant-Man geguckt habe. Und vielleicht hat Guardians davon profitiert, dass er so viel besser ist.
Ja. Ja, ja, also auf jeden Fall. Wir freuen uns auf die neuen James Gunn-Filme.
Ja, ja.
So, bei mir auf Platz 5 ist ein ebenfalls ein deutscher Film gelandet. Also so, beide von uns haben, ich habe nicht denselben, sondern ich habe einen anderen, aber einen Film, der mich auch... ja, doch überrascht hat. Also ich hätte nicht gedacht, dass er mir so gut gefällt. Und das ist Sonne und Beton, der Film von Felix Lobrecht. Ich habe ja auch hier im Podcast erwähnt, ich bin nicht Fan von Felix Lobrecht, sondern Fan von dem Podcast und von dem Duo. Und dadurch, dass ich den schon lange verfolge, hat man halt diese ganze Entstehungsgeschichte von sowohl dem Film als auch dem Buch mitbekommen. Und das ist nochmal deutlich spannender, das dann auch wirklich auf der Leinwand zu sehen. Aber das wirklich unabhängig davon, fand ich diesen Film echt richtig gut. Der ist authentisch, der ist geil gespielt, der ist eine tolle Milieustudie, der ist, also authentisch im Sinne von, ich kann das nicht nachvollziehen, also ich kann das nicht beurteilen, aber man merkt einfach, dass der authentisch ist. Also es gibt so eine Filme, wo du einfach weißt, okay, ja, da haben Leute dran gesessen, die haben das gelebt. Die wissen genau und die Art und Weise, wie die da sprechen, was denen passiert und so, das ist einfach krass. Und ich meine, ich bin selber in Berlin groß geworden, zwar nicht im Gropiusbau und auch nicht zu der Zeit, also ich bin in Wannsee-Steglitz groß geworden, also das ist eigentlich fast eine andere Stadt, das ist sehr privilegiert, aber da hat man irgendwie trotzdem nochmal eine andere Connection zu, wenn man sagt, ey ja, das passiert quasi vor der eigenen Haustür, wenn man so einen Milieufilm, sag ich mal, ich meine, ich habe mich so erinnert an so Filme wie La Haine, das ist ein Film aus Frankreich, der ähnlich, so eine ähnliche Kerbe einschlägt, oder auch so ein bisschen, nicht so ganz extrem, aber City of God. Und der spielt in Brasilien, in Sao Paulo, nee, in Rio spielt er, glaube ich, in den Slums. Und das ist dann immer krass zu sehen, aber es ist auch so weit weg. Man sagt, ja, okay, das ist dann halt ein anderes Land, so, keine Ahnung. Aber wenn man weiß, ey, nicht nur in einem eigenen Land, sondern in der eigenen Stadt, wo man lebt, geht's halt so ab, ist schon krass. Und der hat mich wahnsinnig mitgenommen. Ich will den unbedingt auch noch mal ein paar Mal sehen. Der ist toll geschauspielert, die ganzen Leute, die sind auch wirklich von der Straße gecastet. Das merkst du auch total. Und ja, also große, große Empfehlung. Es ist wirklich ein absoluter Lichtblick. Ich finde es irgendwie schade, dass der Film international nicht so häufig vorkommt. Ich hätte irgendwie insgeheim gehofft, dass wir den vielleicht für den Oscar einreichen. Stattdessen wurde das Lehrerzimmer eingereicht, den ich noch nicht gesehen habe, der aber ganz gut sein soll. Aber das wäre echt geil gewesen. Vor allem, weil, glaube ich, Deutschland gerade international, also bei den Oscars, durch Wes nichts Neues dann immer noch mal so ein besonderes, also Leute da dann besonders drauf gucken. Aber ist auf jeden Fall, ist eine Empfehlung wert. Ich hoffe, dass der außerhalb von Deutschland auch noch mal so ein bisschen Leute gefunden hat, weil das ist ein toller Film.
Ja, das ist auch einer auf meiner Liste, die ich noch nicht geguckt habe. Bei jedem Film schäme ich mich hier mehr.
Ja, nein, es musst du auch nicht. Also es ist wirklich, wenn man nicht die Zeit hat oder wenn man einfach quasi nicht dazu kommt, das sind ja auch Filme, die man nicht mal eben so gucken kann.
Ja, das ist so das große Problem, weißt du, wenn man so nach der Arbeit abends nach Hause kommt, ist immer so dieses, dann wird halt irgendeine Serie angemacht, weil so eine Folge kriegt man dann immer eher rum als so ein Film. Das ist immer ein bisschen schade.
Man kann ja quasi erwähnen, dass quasi das erste Jahr für dich ist, wo du nicht mehr im Kino arbeitest und ich glaube, das kann vielleicht auch dazu beitragen, dass man vielleicht, ne?
Das macht einen großen Unterschied, ja, das stimmt. Weil so, das ist halt auch, wenn ich mich jeden Tag mit Filmen so intensiv beschäftigt habe, dann wusste ich halt auch immer, was genau abgeht. Den will ich auf jeden Fall gucken und jetzt mal immer so ein Stück weiter weg, obwohl ich ja immer noch mit Filmen zu tun habe, aber halt nicht mehr in der Art.
Mhm. So, das war mein Platz 5 und dann kommen wir doch noch rüber zu der Flop-Liste. Da würde jetzt quasi bei dir, welcher ist auf Platz 2 gelandet?
Indiana Jones ist auf der 2. Mhm. Also... Ant-Man hat den Topplatz bekommen.
Der Ant-Man ist auch objektiv der schlechtere Film. Obwohl ich glaube, ich bei Indiana Jones mehr genervt war. weil ich aktiv zugeschaut habe. Bei mir auf Platz 2 ist ein Film, den ich jetzt ganz knapp noch der aktuell quasi gerade rausgekommen ist. Und gesagt hat, komm, ich gucke ihn jetzt. Er ist auf Netflix. Ich will von dem Regisseur theoretisch alles mal gesehen haben. Und es war... Ich habe schon die Stimmen gehört vorher, aber dachte mir, komm, wird bestimmt scheiße, aber ich habe jetzt gerade die Zeit. Es ist Rebel Moon von Zack Snyder. Teil 1. Und also ich weiß nicht, wie viel man von diesem Film mitbekommen hat, aber es ist, ich sag mal, es heißt immer, es ist Zack Snyders Antwort auf Star Wars.
Ja, ich hatte irgendwie gelesen, dass das sogar eigentlich ursprünglich mal ein Star Wars Film sein sollte.
Es war anscheinend, also Zack Snyders Idee für einen Star Wars Film, ja, der damals abgelehnt wurde und dann gesagt hatte, gut, dann mache ich ihn selber. Und wenn das wirklich der Fall ist, dann denke ich mir, also gut, dass der abgelehnt wurde, weil das ist einfach keine originelle Geschichte. Das ist im Grunde sieben Samurai im Weltall. Und es ist so unglaublich, dieser Film. Also zum einen haben wir Folgendes. Die Art und Weise, wie er released wird, das ist Teil 1 von einem Zweiteiler. Der zweite kommt im April. Und es ist jetzt schon angekündigt, dass es ein Director's Cut von dem Film gibt. Ich weiß nicht, ob es nur einen Director's Cut von dem ersten gibt oder von beiden jeweils einen oder einen großen. Keine Ahnung. Aber es wird jetzt schon angekündigt, ja, und wartet nur auf den Director's Cut, wo ich mir denke, ich will doch jetzt den Film cool finden, weil der Film an sich, so wie er jetzt ist, wirkt für mich unvollständig. Da fehlt an allen Ecken und Enden Gewalt und Blut. Es ist richtig bescheuert, wenn du dann irgendwelche Leute, also du hast halt theoretisch Kämpfe und Gewalt, und Leute werden abgeschossen, aber du siehst nie Blut. Und das nimmt mich total raus. Das nervt mich total. Mhm. Dann hast du, alles ist in vor dieser komischen Leinwand da gedreht. Also weißt du, welche ich meine?
Ja, also die bei Disney halt steht, ja, so gefühlt auch, genau, ne? Also ich weiß nicht, ob so jetzt. Ja, Disney ist es ja nicht, aber.
Ja. Dadurch wirken die Sets immer total leer, egal wo die sind, auch wenn es theoretisch voll sein sollte. Die Effekte sind okay, aber auch nicht der Rede wert. Und die Charaktere sind, glaube ich, damit das Schlimmste. Weil du hast. Im Grunde, der Film ist eigentlich nur, oh, unser Dorf wird angegriffen, ich gehe mal los und suche ein paar Leute, die uns helfen, uns zu verteidigen. Und dann geht man zu dem Ort und dann ist die Person und sagt, hey, willst du bei uns dabei sein? Ja, okay, dann gehen wir dahin. Oh, willst du dabei sein? Ja, und das ist der ganze Film. Und du hast dann Figuren teilweise, die kommen vor, die sagen, oh, ich schließe mich euch an und dann kommen sie nie wieder vor. Dann stehen sie die ganze Zeit nur im Hintergrund und haben nichts mehr zu tun. Und du denkst, willst du mich eigentlich verarschen? So, da gibt's, also, die haben eine Szene dann, die sie quasi einführt und sagt, boah, der ist ja krass. Und das war's. Und das ist, also, am Ende steht da so quasi so eine Truppe von Leuten und du sagst, okay, ich kann überhaupt nichts über die sagen. Wer sind die? Was sind deren Namen? Ich weiß nur, von dir weiß ich nur, dass du irgendwie Muskeln hast, du hast irgendwie einen Stab, du bist irgendwo ein König und du kannst schießen. Das ist alles, was ich über die weiß. Und dementsprechend habe ich auch null Bock, mir einen zweiten Teil anzugucken. Wo ich mir denke, okay, ist das vielleicht alles Szenen, die im Director's Cut dann sind, wo ich mehr über die Charaktere erfahre? Aber ich will mir doch einen Director's Cut auch nur von einem Film ansehen, den ich gut finde, oder? Also, ich will doch jetzt, das ist,
ich verstehe das nicht. Ich frag mich fast, weiß ja, dass sie so ein Justice League-Ding machen, dass sie einfach mit dem zweiten, also mit dem Director's Cut dann nochmal Aufmerksamkeit holen wollen?
Ich glaube, das ist es nämlich. Die wollen so einen Snyder-Cut-Kult wieder schaffen. So, oh ja, und dann der Snyder-Cut macht alles besser. Aber ich verstehe es nicht. Und
ich ist auch voll der Disrespect zu dem Cutter.
Ja. Also es ist einfach wirklich absolut keine Empfehlung. Es ist generischer, austauschbarer Sci-Fi 0815 Schmutz. Da ist nichts drin, wo du sagst, oh, das hätte ich mal gerne im Star Wars gesehen. Weil das alles irgendwie genau das gleiche ist, was du aus Star Wars eh kennst. Also es ist, ja, sehr, sehr schwach. Deswegen hat der sich hier noch raufgemogelt, weil der kam ja wirklich jetzt so kurz vor Jahresende nochmal. Und weil ich halt die Zeit da habe ich noch gesehen, sonst hätte ich quasi einen Doppelplatz gemacht, also hätte ich keinen Doppelplatz gemacht, aber ich wollte quasi Ant-Man und Indiana Jones beide erwähnen hier, deswegen zu Rebel Moon. Also wirklich keine Empfehlung, guckt es einfach nicht. Erst richtig, den zweiten. So, das dann die Flop und jetzt kommen wir zu unseren Top 4 Filmen.
Ja. Fang ich an, ne?
Ja, fang mal an.
Genau, ich habe Mission Impossible A Dead Reckoning Part 1 oder einfach Mission Impossible 7 auf der 4. Ist so ein bisschen untergegangen fast, dieser Film, habe ich das Gefühl. Er war auch einer der großen Flops, was das Geld anging. Aber ich fand, es war eine starke Fortsetzung der Mission Impossible-Reihe. Wir hatten ja relativ ausführlich, war das dieses Jahr die Folge? Ich glaube, es war dieses Jahr.
Oh, weiß ich nicht. Kann sein, ja, kann sein. Ja.
Also relativ ausführlich über 4, 5, 6 haben wir, glaube ich, geredet damals, ne?
Ja, also reingeworfen habe ich den 6er, aber ich glaube, wir haben über 4, 5, 6 geredet.
Ja. Also irgendwie hat er da fortgesetzt, wo die anderen aufgehört haben. Ich fand ihn ein bisschen schwächer als 6, muss ich sagen, aber immer noch sehr stark. Die Action war cool. Wir haben damals nur drüber geredet. Ich fand es sehr traurig, dass sie die großen Stunts wirklich wieder so doll in die Trailer gepackt haben. Mhm. Ich kann es vollkommen nachvollziehen, wo das herkommt, weil ich meine, ich glaube, der wäre noch schlechter gelaufen, hätten sie das nicht getan. Aber es hat so ein bisschen was von dem Film weggenommen. Und ich glaube, er wäre noch cooler gewesen, hätten sie noch so ein, zwei Stunts gehabt, die dann nicht so im Trailer schon verraten worden wären. Aber Tom Cruise macht das, was Tom Cruise kann. Und ich freue mich auf den zweiten, also auf Part 2. Und ich hoffe, dass der dann auch ein bisschen erfolgreicher läuft. Also, weil diese Abschmach hatte der Film nicht verdient, fand ich.
Ja, fand ich auch. Ich mochte den auch ganz gerne. Ich fand ihn auch ein bisschen schwächer als den Sechser, aber ist trotzdem solider Actionfilm. Und ähnlich wie du meinst, gerade der Motorradstunt, da haben sie halt wirklich, der war dann halt nicht mehr so spannend in dem Film. Dafür gab es andere Szenen, von denen ich nichts wusste, die gerade ganz am Ende kommen, die dann nochmal richtig reinhauen. Also das Ende hat nochmal dann, ich glaube, ich habe es damals auch hier erwähnt, teilweise hat er ein paar Längen im Film, wo ich dachte, ja, die Action ist gerade nicht so der Wahnsinn. Aber am Ende, also das, so die finalen Sachen, was so Zug angeht, da geht es nochmal richtig geil ab. Und deswegen freue ich mich auch auf den Zweier, der, glaube ich, dann nicht mehr Dead Reckoning heißt. Ich glaube, es macht auch wenig Sinn, wenn ein Film gefloppt ist, dann den mit Part 2 zu bewerben.
Das glaube ich auch.
Da werden ja noch weniger dann reingehen. Bin ich mal gespannt, was sie jetzt damit machen, weil ich glaube, also in der Marketingabteilung will ich nicht sitzen.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass sie ihn so ein bisschen, ich weiß nicht, wie weit er schon fertig war zu dem Zeitpunkt, sonst so noch so, vielleicht machen sie noch ein paar Nachdrehs, um so ein bisschen reinzukriegen, dass du den zweiten jetzt besser alleine auch gucken kannst, ohne dass du den ersten geguckt hast. Und ich glaube, dass sie viel in der Marketingstrategie darauf eingehen, dass es ein selbstständiger Film ist.
Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß, es ging um AI und so, aber ich wüsste jetzt, wenn ich jetzt den Zweier gucken würde, wüsste ich auch gar nicht mehr so viel aus dem ersten. Ich würde mir halt, also ob ich ihn mir nochmal angucken würde, weiß ich nicht. Ich würde mir halt schnell noch einen Wikipedia-Artikel durchlesen, dass ich halt jeden Namen weiß, aber ja, es gibt andere Filme, sag ich mal, die nächstes oder dieses Jahr rauskommen, wo die in Teil 2 sind, wo ich quasi, okay, die habe ich auch häufiger gesehen, aber wo ich theoretisch sofort sagen könnte, okay, perfekt, weiter geht's. Das ist bei Mission Impossible nicht zwingend der Fall, aber ich fand ihn auch, ich hatte Spaß mit dem Film und ich fand es auch schade, dass der gefloppt ist. Der war halt einfach unlucky, weil er direkt, glaube ich, eine Woche vor Barbenheimer oder nach Barbenheimer gestartet ist. Das war wirklich ein Killer, glaube ich. Also wäre der irgendwie ein bisschen mehr alleine im Kino gewesen, dann hätte der, glaube ich, mehr gezogen.
Ja, glaube ich auch.
So, bei mir auf Platz 4 ist ein Film, von dem ich weiß, dass er nicht auf deiner Top-Liste ist, weil wir hatten sehr unterschiedliche Meinungen damals dazu, als wir in unserer Oscar-Folge drüber geredet haben. Aber ich fand diesen Film so fantastisch und dementsprechend muss er hier rauf. Das ist Tar von, ach, wie heißt denn der nochmal? Todd Field, so. Lustigerweise habe ich dieses Jahr auch einen zweiten Dirigentenfilm gesehen, nämlich Maestro mit Bradley Cooper, der ist auf Netflix. Den fand ich ja nicht so gut. Aber Tar, muss ich sagen, habe ich einfach weggehauen. Einmal natürlich Cate Blanchett, die hier absolut großartig spielt. Und ich muss auch noch mal im Nachhinein sagen, ich liebe Everything Everywhere und ich liebe Michelle Yeoh in dem Film, aber der Oscar, glaube ich, hätte wirklich an Cate Blanchett gehen müssen. Also es ist einfach krass. Und vor allem hat dieser Film gar nicht mehr so zwingend aus dieser Musikrichtung, weil ich bin zwar Fan von klassischer auch Musik, aber darüber geht es für mich in diesem Film gar nicht, sondern es geht für mich viel mehr um Macht und Missbrauch und auch das Thema MeToo und Cancel Culture. Und ich finde, dass dieser Film es wirklich auch geschafft hat, mich nochmal völlig anders über dieses Thema nachdenken zu lassen und einen anderen Aspekt reinzubringen. Ich finde, dieser Film macht dieses Thema, dieses sehr, sehr heikle Thema wirklich cool, breitet es auf, gibt dann interessanten Spin, die Charaktere, wir sind sehr, sehr cool geschrieben und es ist toll inszeniert. Es ist auch lang und ich kann auch nachvollziehen, wenn es nicht für alle was ist, aber mich hat er komplett erwischt und ja, ist ein Film, den ich nicht so schnell wieder gucken werde, aber ein Film, der noch lange, lange im Gedächtnis bleibt. Und deswegen Tar auf meinem Platz 4.
Ja, finde ich schön, dass er dir so gut gefallen hat. Weil es ist so ein Film, wo ich so sagen muss, wo ich wieder objektiv, glaube ich, viele gute Sachen sehe und dann subjektiv er einfach nicht bei mir so landet.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, also das ist ja ein Oscar-Film. Ich denke mal, dass wir beim nächsten Oscar-Special da die umgekehrte Variante haben, dass quasi bei dir ein Film deutlich höher ist als bei mir.
Okay. Ja, ich habe mich noch nicht so weit auseinandergesetzt, was da alles kommt, auf mich zukommt, aber mal gucken.
Was ist denn, jetzt kommen wir zu Platz 3, was ist denn bei dir auf Platz 3 gelandet?
Ja, ich glaube, es ist jetzt relativ abzusehen, was überhaupt noch so insgesamt kommt. Bei mir ist auf der 3 Oppenheimer gelandet.
Den wollte ich nämlich gerade anteasen, weil Oppenheimer ist ja bei mir nicht so, bei mir ist genau dasselbe Problem.
Ach so, den willst du, ja. Okay.
Wo ich sage, objektiv, großartig, aber er zündet bei mir einfach null. Und ich denke, wenn wir bei den, also ich werde ihn nochmal nachgucken dafür, aber wenn wir in der Oscar-Special sind, wird er wahrscheinlich bei dir, könnte ich mir vorstellen, relativ oben sein und bei mir wahrscheinlich relativ unten.
Ja, also Oppenheimer, muss ich viel dazu sagen, hat er auch viel Bonus bei mir bekommen, weil es mein bestes Kinoerlebnis dieses Jahr auf jeden Fall war. Einfach mal im Aspekt, ich hatte, hab den auf, in dieser speziellen Version geguckt, in einem wirklich schönen Kino und direkt Opening Day und es war halt bis auf den letzten Platz voll und es hatte halt so eine richtige Atmosphäre, du hattest so richtig das Gefühl, hier wollen alle unbedingt diesen Film gucken, und es war einfach super cool und dann war der Film halt auch sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Er ist vielleicht ein Stückchen lang in manchen Phasen, das wäre so meine einzige Kritik. Aber ich mochte die Schauspielerleistung bei allen eigentlich durchweg, war brillant. Und ich mochte sehr viel die visuellen Elemente, da habe ich auch letztens drüber erwähnt, dass ich so ein bisschen lang, naja, wegen den Oscars da war. Aber ja, bei mir ist er auch dann noch dazu natürlich ein Film dieses Jahres, einfach weil er halt einer dieser beiden Komponenten war von dem, glaube ich, größten Event, was wir so seit langem hatten, was Film anging. Und deswegen darf er bei mir auf jeden Fall nicht fehlen in der Top-Liste.
Ja, also bei mir ist es kein Geheimnis, dass er nicht drauf geschafft hat. Ich will ihn halt nochmal rewatchen, aber ich werde ihn ja eh nochmal für die Oscars gucken. Oder hab's jedenfalls vor. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich ihn jetzt gucke und dann nochmal für die Oscars in 3 Wochen, dann dachte ich mir, ja gut, dann wirklich hängt er mir komplett zum Hals raus. Deswegen warte ich einfach noch ein bisschen. Vielleicht wird er sich bei mir, wenn ich ihn nochmal... Ich war, glaube ich, vielleicht in der falschen Stimmung, als ich im Kino war. Weil wirklich, das ist, glaube ich, der Film, der bei allen auf der Top-Liste ist. Überraschenderweise nicht bei Robert Hofmann und, gut, der David Heine ist nicht überraschend, aber bei Robert Hofmann hat es mich überrascht, dass der quasi einer der wirklich wenigen ist, der da quasi mit mir im Einklang ist. Aber im Großen und Ganzen ist der, glaube ich, bei vielen und auch im Oscar-Rennen ist der aktuell wirklich so, also der hat wirklich gute Chancen. Was überraschend, also was nicht selbstverständlich ist für Nolan-Film. Nolan hat noch nie einen Oscar gewonnen, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Und das könnte jetzt sein Jahr werden, was mich natürlich, was mich wirklich freuen würde.
Aber natürlich, also für die Oscars passt der natürlich auch gut, ne? Quasi Biopic, History, ja. Drama, das ist natürlich dann noch ein bisschen Kriegsfilm quasi so angedeutet, würde ich es mal nennen. Das passt natürlich gut zu den Oscars.
Ja, aber ich muss mich auch an manchen Aspekten natürlich anschließen. Schauspielerisch ist ja genial. Das ist so ein Ensemble-Cast, was es ist. Klar, du hast Cillian Murphy und Robert Downey Jr. als große Rollen. Aber eigentlich fast jeder in diesem Film kann sein Talent zeigen.
Ja.
Möglicherweise auch ein Matthias Schweighöfer, der da quasi auch vorkommt. Aber naja, gut, der vielleicht nicht. Aber es ist wirklich, du hast irgendwie ständig irgendwie, kommen nochmal Leute dazu, wo du denkst, ach was, die sind auch noch drin. Du kommen dafür eine Szene vor und gehen dann wieder. Ich weiß noch, das war bei Rami Malek hatte ich dieses Phänomen. Dass er, glaube ich, am Ende dann nochmal reinkommt und dann wieder geht. Also, ach. Spannend. Das meinte ich übrigens vorhin bei Killers of the Flower Moon, ist nämlich Brendan Fraser auch zu sehen. Nämlich, der ist der Anwalt, aber auch nur für 2 Szenen. Und ist so, hey, das ist Brendan Fraser, was macht der denn hier? Fand ich sehr, sehr lustig. Und Oppenheimer ist auf jeden Fall ein krasser Film. Konnte halt mich nicht so connecten. Aber deswegen bin ich froh, dass wir quasi hier dann auch das ganze Spektrum abbreiten und dass hier jedenfalls dass einer von uns ihn drin hat.
Ja. Was ist denn dann bei dir so weit oben?
Bei mir ist ein Film, ich glaube, das ist der absolute Geheimtipp hier. Und vor allem ist es so ein bisschen, ich war mir sicher, ob er jetzt hier zählt für 23, weil auf Letterboxd ist er als 21, bei den Oscars war er 2022, aber laut Google hat er einen deutschen Release 2023 gehabt. Ich habe ihn zwar nicht im Kino gesehen, ich habe ihn jetzt nachgeholt, aber ich wusste jetzt nicht, okay, zählt er jetzt, zählt er nicht?
Ja.
Google sagt ja, deswegen nehme ich ihn jetzt rein. Es ist einer der charmantesten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Es ist ein Animationsfilm, der heißt Marcel the Shell with Shoes On. Weiß nicht, ob dir was sagt.
Ich habe ihn bei den Oscars, bei der Animierten war er
Ja, genau. Ja. Genau, da war er nämlich dabei. Und das ist so ein herzallerliebster Film. Der basiert auf einer YouTube-Reihe mit dem gleichnamigen Titel. Und derjenige, der die YouTube-Videos damals auch gemacht hat, der hat jetzt auch den Film gemacht. Und es ist halt so Stop-Motion. Es geht um eine ganz kleine Muschel mit so kleinen Schüchen. Und der wohnt mit seiner Oma, die auch so eine Muschel ist, in einem Airbnb. Und in diesem Airbnb zieht dann irgendwann ein, so ein kleiner Filmemacher ein. Und der fängt dann an, und das ist dann halt der Film, eine kleine Doku über die zu drehen. Und die können halt auch reden und zeigen ihm so ihre Welt, wie sie sich so hin und her bewegen. So ein bisschen quasi wie so die Borger-mäßig, dass man auch so sieht, wie diese ganz winzigen Kreaturen da quasi in so einem riesigen Haus leben und was die da so machen. Ich finde zum Beispiel lustig, die Oma, die hat so einen Rollator-mäßigen. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen, aber mit diesen vier Beinen, den man so vor sich hin. Und das ist quasi einfach so dieses Drahtgestell von so einem Korken, was immer so über Korken drüber ist. Und sowas finde ich so total charmant. Und der Film geht ein bisschen darum, dass Marcel quasi seine Familie verloren hat, weil der ein ehemaliger Bewohner von dem Airbnb hat die aus Versehen alle mitgenommen, als er die Sockenschublade ausgeräumt hat. Und jetzt weiß ich ja nicht, wo die sind. Und es geht darum in dem Film, dass er die wiederfindet. Und teilweise gehen die dann auch ans Fernsehen und machen YouTube-Videos. Ey, das ist so ein Feel-Good-Film. Das ist so unglaublich charmant einfach. Da geht einem wirklich das Herz auf. Und den habe ich wirklich gesehen und wirklich am Ende muss ich auch Tränen vergießen. Es war einfach wunderschön. Und deswegen ist auch nur ganz kurz. Deswegen würde ich jedem empfehlen, den leider nicht so leicht ranzukommen. Man muss ihn sich halt ausleihen. Ich glaube, der wird so schnell nicht auf keinem Streamer sein. Und auch dann, ich glaube, es gibt keine deutsche Version. Was aber, finde ich, auch okay ist, weil es lebt viel von dem Voice-Acting von Marcel, das wirklich herzallerliebst ist. Und falls ihr auf den Geschmack kommen wollt, guckt euch einfach die YouTube-Videos an, mit dem gleichnamigen Namen. Die sind nämlich auch noch auf YouTube und die sind vom Stil her genauso. Also es ist auch, es hat sich nicht großartig was verändert. Der Production Value ist ein bisschen größer und dadurch ist das Stop-Motion ein bisschen besser, aber im Großen und Ganzen ist das gleiche. Also wenn euch die YouTube-Videos gefallen, dann gefällt euch auch der Film.
Okay.
Also wirklich ganz, ganz schöner, ganz, ganz charmanter Film. Deswegen wollte ich ihn. Und deswegen ist er bei mir irgendwie so weit oben.
Ja,
ist doch bei schön. Mir ist Herz einfach aufgegangen. So, wo mir nicht das Herz aufgeht, ist bei meinem Platz 1 der Flop-Filme. Bist du schon gespannt?
Ich bin sehr gespannt, ja.
Also, man muss ja sagen, wir hauen ja hier immer auf Marvel rauf, ne? Schon seit Jahren. Aber Marvel ist wirklich noch wirklich kompetent, wenn man das vergleicht mit dem, was DC so abzieht. DC ist ja jetzt mittlerweile, also das DCU ist tot, dieses Jahr ausgelaufen, dieses Jahr kamen 4 Filme raus, muss man sich mal vorstellen, 4 DC-Filme.
Aquaman, Shazam,
ja.
Black Adam, war das dieses Jahr?
Nee.
Letzter.
Blue Beetle kam noch raus und The Flash kam noch raus.
Oh ja, okay, die habe ich schon aus meinem Gehirn gestrichen.
Ja, ich glaube, die wollten einfach alles schnell aus der Pipeline, weil sie jetzt Platz machen wollen für James Gunn. Aber ja, also völlig Katastrophe. Es ist, ich habe nur einen von diesen gesehen. Den Rest habe ich mir nicht angetan. Aquaman ist gerade im Kino, dafür gehe ich nicht ins Kino, gar keinen Fall. Blue Beetle könnte mir nicht egaler sein. Ich wusste nicht, wer das ist. Also brauche ich den Film auch nicht gucken. Shazam hätte ich eigentlich gerne gesehen, aber...
Hatten wir, glaube ich, auch letztes Jahr erwähnt, dass wir uns eigentlich drauf freuen, aber da ja. Das ist einer dieser Filme, wo ich gesagt habe, da kamen so viel schlechte Sachen raus, dass ich einfach keine Lust darauf hatte.
Ja. Aber welchen ich mir tatsächlich angetan habe, dann im Nachhinein, nicht im Kino, Gott sei Dank, ist The Flash. Und es ist wirklich, es ist nicht zu glauben. Und ich bin auch ein bisschen entsetzt von der... Ja, so, ich sag mal, dem Rest der Kritikerlandschaft, weil das ein Film ist, der tatsächlich noch gut wegkommt. Im Vergleich. Und ich kann es nicht nachvollziehen. Für mich ist das einer der schlimmsten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Es ist absolute, wirklich Höllenqualen, die ich erlitten habe, diesen Film zu schauen. Es ist so schlimm. Und es hat auch gar nichts damit zu tun, dass Ezra Miller einfach ein Stück Scheiße ist, der weggesperrt hört. Darum geht's gar nicht. Erstmal, Miller geht mir trotzdem auf den Sack in diesem Film, weil du hast, also ich weiß nicht, in Perks of Being a Vampire mochte ich ihn noch.
Aber das ist halt auch Jahre her, ne, muss man dazu sagen.
Ja, und generell als Flash mochte ich ihn, glaube ich, noch nie. Und in dem Film hast du ihn halt, also vielleicht, ich weiß nicht, ob Spoiler, nee, ist kein Spoiler, hast ihn zweimal. Du hast ihn einmal in nervig und einmal in richtig nervig. Und die erste Stunde des Films ist nur, wie die beiden interagieren. Und es ist fürchterlich. Ich verstehe nicht, wie Leute sagen können, ja, Ezra Miller war gut in dem Film. Ich finde, der war Katastrophe in dem Film. Dann, das Größte muss man erwähnen in diesem Film, die Effekte. Das ist einfach eine Frechheit. Das ist wirklich, also das ist einer der hässlichsten Filme, die ich je gesehen habe. Vor allem für das Budget. Dieser Film ist, es gibt da vor allem, also der Flash kann dann so ganz schnell laufen und ist dann so eine Art Zeitreise-Zwischenraum. Und allein alles, was da drin spielt, ist unglaublich. Also ne, da will ich auch gar nicht die Visual Effects Artist irgendwie bashen, weil ich glaube, die hatten einfach, wir haben nicht genug Zeit bekommen und mussten da durchcrunchen. Und dann am Ende so einen Film rauszukommen, ist, glaube ich, auch richtig erniedrigend. Also, es tut mir auch leid für die, so sage ich mal. Also die Effekte sind fürchterlich. Und die Story, also es ist eine Zeitreise-Story mit Multiversen, die vorne und hinten keinen Sinn macht. Was nicht so schlimm wäre, ich meine, Endgame ist mein Lieblings-Marvel-Film und der hat auch so Stellen, wo man sagt, ah, weiß ja nicht. Aber am Ende des Tages denkt man sich, komm, dafür reisen sie durch die Zeit und haben irgendwie nochmal coole Sets aus alten Filmen. Da kann ich es annehmen. Hier hast du überhaupt nichts Cooles dann und denkst die ganze Zeit drüber nach, das macht vorne und hinten keinen Sinn. Warum, wenn ich in die Zeit zurückreise und irgendwas verändere, warum verändert das dann die Vergangenheit davor? Das macht rein logisch gar keinen Sinn. Und so häufig, wie er durch die Zeit reist, warum ist er beim ersten Mal, wenn er durch die Zeit reist, gibt es ihn zweimal, aber wenn er dann später es macht, gibt es ihn nicht zweimal. Also es ist so bescheuert. Es ist wahnsinnig unlustig, wahnsinnig nervig, der Hauptcharakter. Ich finde Batman und Supergirl, Supergirl ist cool in dem Film, aber Batman ist wirklich ganz, ganz schlechter Versuch, um irgendwie noch Fans von Michael Keaton irgendwie noch abzuholen. Das fand ich ja schon richtig peinlich, wie sie da die Marketing versucht haben, die noch, beachtet uns bitte, wir haben Batman in unserem Film. Und es gibt wirklich am Ende des Films, ich spoilere jetzt mal nicht die Details, aber es gibt eine Szene, wo auch so eine Art Fanservice-mäßige Montage kommt. Und das ist an Geschmacklosigkeit wirklich nicht zu überbieten, muss ich wirklich sagen. Also, wenn man da auch die Hintergründe kennt, wer da so gezeigt wird, digital quasi. Also das sind dann quasi so, wo dann Leute wiederbelebt werden digital, wenn du verstehst, was ich meine. Und es grenzt schon an, also Leichenschändung, würde ich fast sagen. Es ist wirklich absolut widerlich. Und ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, wie Leute aus diesen Film sehen können und sagen können, naja, also war jetzt nicht so schlecht, war jetzt nicht gut, aber ich habe auch meinen Spaß gehabt. Ich bin wirklich entsetzt, was ich manchmal so, ich verfolge auch Toplisten und zum einen, dass der nicht in den Floplisten auftaucht und teilweise bei Leuten sogar in den Toplisten ist für mich einfach nur, also jedem das Seine, aber da konnte ich einfach nicht, also ich konnte einfach nicht mehr. Das ist wirklich, also das ist ganz, ganz schlimm, dieser Film. Und ja, also für mich, es ist nicht der schlechteste DC-Film. Ich glaube, Suicide Squad ist da noch einen Ticken schlechter, aber also Flash wirklich Katastrophe. Einer der schlechtesten Filme, die ich die letzten 4-5 Jahre gesehen habe.
Okay. Ja. Also wenigstens ein Film, den ich nicht auf meine Liste schreiben muss, was ich noch zu gucken habe.
Ja, also das ist auch, glaube ich, also der hat ja auch eine ganz schlimme Entstehungsgeschichte und ich glaube, dass der jetzt überhaupt rauskam, ist fast ein Wunder.
Ja.
Und die haben sich auch, glaube ich, die haben damit auch wirklich nur noch irgendwie, vor allem ist es so, diese Filme jetzt noch zu gucken, wenn man weiß, dass das DCU eh tot ist, ist bei Aquaman genau das Gleiche. Warum soll man das noch schauen? Also es macht ja eh keinen Sinn mehr. Ja. Der einzige Grund, solche Filme zu schauen, ist eigentlich, damit man sie gesehen abhacken kann für gegebenenfalls spätere Projekte, aber das kommt jetzt nicht, deswegen gibt es meiner Meinung nach absolut keine Rechtfertigung, diesen Film zu sehen. Muss einfach nicht, also vergesst, dass es diesen Film gibt. Ja, so, das soweit zu dem schlechtesten Film und jetzt können wir, du hast dann Ant-Man, also wir haben jetzt quasi das, auf Platz 1 haben wir das Trifecta dieses große Duo von DC und Marvel geben sich die Hand.
In unserem, ja, sehr schön.
Flop 1, das ist doch wunderbar. Kommen wir zu dem schönsten quasi des Jahres, nämlich unseren Top 2 Filmen.
Ja. Ja. Soll ich anfangen?
Ja, fang mal an.
Okay. Auf meiner 2 ist dann das Gegenstück zu meinem Top 3. Ich glaube, es ist relativ vorhersehbar. Bei mir ist auf der 2 Barbie gelandet. Eine ganz große Überraschung, würde ich sagen, dieses Jahres. Sowohl wie erfolgreich als auch wie gut dieser Film war. Ich hatte sehr viel Spaß bei dem Film. Es war auch eine coole Kinoerfahrung, weil irgendwie alle Bock auf diesen Film hatten. Er hat sehr viel Witz, aber irgendwie dann auch eine Message, die zwar manchmal ein bisschen in your face ist, aber trotzdem irgendwie ganz gut bei mir ankam. Fand super cool. Das Set-Design war genial. War auf jeden Fall ein Film meines Jahres, würde ich so sagen. Also der beschreibt, glaube ich, dieses Kinojahr unglaublich gut und ein Highlight gewesen.
Hm. Du hast gerade bei Oppenheimer erwähnt, dass das deine beste Kinoerfahrung war. Ich glaube, meine war tatsächlich Barbie. Ich weiß noch, wie ich da in einer, es war nicht eine Sneak, es war irgendeine Preview, also es war ganz kurz vor Kinostart und da bin ich dann rein und als ich mich hingesetzt habe, habe ich mich umgeschaut und gemerkt, okay, ich bin irgendwie der Einzige, der nicht in Pink hier angereist ist und hatte schon, und am Anfang wurde halt so Sekt ausgeteilt und ich hatte schon Angst, dass das jetzt ein ganz schlimmes Publikum wird, aber zum einen wäre es bei diesem Film nicht so schlimm, weil das auch ein Film ist, wo es, glaube ich, der davon profitiert, wenn alle irgendwie Bock drauf haben und mitmachen. Aber es war tatsächlich auch ein sehr respektvolles Publikum. Und dadurch hat der Film mir wahnsinnig Spaß gemacht. Also ich genau mit der richtigen Crowd gesehen. Große Überraschung. Ich sag mal, bei einer Ankündigung von einem Barbie-Film hätte, glaube ich, niemand gerechnet, dass das mal was wird. Sowohl finanziell als auch quasi, dass ein guter Film rauskommt. Und das ist echt cool. Ich hatte ja so ein, zwei Sachen, die mich an dem Film nicht so überzeugt haben, aber im Großen und Ganzen ist es ein super rundes Produkt und ich bin mal auch sehr gespannt darauf. Ich freue mich darauf, ihn nochmal zu sehen. Jetzt auch für die Oscars wird er auf jeden Fall, glaube ich, hat er schon einen Platz gesichert. Und dann bin ich ja auch ganz froh, dass ich nicht der Einzige von uns beiden bin, der Barbie besser fand als Oppenheimer.
Ja, ich habe mich ja schwer getan. Ich glaube, dass, wenn ich jetzt komplett objektiv hätte mir Oppenheimer, wäre ich beim besseren Film gewesen, aber irgendwie hatte Barbie dann für mich so den kleinen Aspekt, warum ich ihn jetzt diesen einen Platz höher geschoben habe. Mhm. Also ich habe mich wirklich schwer getan bei den Plätzen, weil mein Platz 1 stand schon relativ lange fest, aber so dahinter wurde es dann sehr eng.
Ja, hast du schon mitbekommen, es wird jetzt gerade gedreht, Barbenheimer. Ein Film über Barbie und Oppenheimer zusammen. Oh, allerdings ist das so ein Trash-Film, der quasi einfach diesen Hype
so ein Pute von Panemäßigen, was
so was. Sowas, ja. Okay. Beziehungsweise auch ganz lustig hier nebenbei, hast du schon mitbekommen, dieses Jahr ist ja das Copyright von Mickey Mouse abgelaufen, ja, von Steve und Willy.
Ja.
Und ist jetzt schon angekündigt, es kommt ein Horrorfilm mit Mickey Mouse.
Ja, dann wird es so ein Winnie-Pudding, weil den habe ich bei vielen Flop-Listen auch gesehen, diesen Blood and Honey.
Ja, ja. Und das ist genau das gleiche Ding. Ich glaube, es geht jetzt gerade so los, dass die ganzen, ich sag mal, es sind ja nicht teilweise Disney-Properties, aber diese ganzen Disney-Sachen so auslaufen von den alten Filmen.
Ja.
Und dass jetzt alle darauf springen und ganz schnell irgendwelche scheiß Horrorfilme da produzieren. Bambi läuft, glaube ich, demnächst aus und Peter Pan auch. Und da können wir jetzt, glaube ich, auch drauf was gefasst machen. Auf ganz, ganz schlechten Scheiß. Also, das sind wirklich so Filme, die auch man auch fast gar nicht erwähnen muss.
Ist nicht Peter Pan auch eigentlich eine alte Story, die nur Disney benutzt hat? Oder bin ich jetzt komplett?
Ja, also teilweise sind es ja auch, also gehören die Sachen ja auch nicht Disney. So Little Mermaid und also all diese ganzen Märchen, das sind ja keine Disney-Sachen. Aber Disney hat halt irgendwie, ich glaube, das Copyright damals.
Ja, für die Charaktere dann, ne? Für das Design der Charaktere auf jeden Fall.
Das ja, und ich glaube, es ist aber auch fast so ein bisschen, bei Schneewittchen jetzt vielleicht nicht, aber bei manchen Sachen, glaube ich, sogar für die Geschichten. Ich glaube, da hat Disney, glaube ich, ganz schön fiese Copyright-Fallen eingebaut oder auch teilweise halt umschreiben lassen.
Sie haben halt am Ende auch die stärkeren Anwälte, ne?
Ja, das ist auch das Ding. Und ich glaube, deswegen hat da, was eigentlich absurd ist, dass Disney so ein bisschen indirekt manche Geschichten wirklich so an der Leine hält. Ich glaube, sowas wie Pinocchio quasi. Ich glaube, der Grund, warum wir jetzt so viel Pinocchio bekommen haben in den letzten Jahren, ist, glaube ich, auch, weil vorher es nicht so möglich war durch Disney. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall läuft es jetzt so nach und nach aus und mal schauen, was dabei alles rauskommt.
Ja, es können ja auch gute Sachen kommen. Also ich finde immer, Sherlock ist so ein schönes Beispiel, Sherlock Holmes, dass man aus so einem Property ganz viele verschiedene Versionen machen kann. Das ist auch nicht alles gut, aber ich meine, wir haben gute Filme, wir haben eine gute Serie zum Beispiel davon. Also, ja.
Ja. So. Dann kommen wir zu meinem Platz 2. Und das ist ein Film, den hast du vorhin erwähnt, als Film, den du gerne gesehen hättest, aber nicht geschafft hast. Ich habe ihn gesehen und muss auch sagen, er hat mir wahnsinnig gut gefallen. Auch ein Film, über den wir wahrscheinlich, hoffentlich, bei den Oscars reden werden. Es ist Anatomie eines Falles.
Ah, ja.
Den fand ich großartig. Zum einen haben wir Sandra Hüller in dem Film, die ich auch sehr mag, aus Toni Erdmann, die lustigerweise jetzt, wenn die Oscars kommen, bei zwei Oscar-Filmen im Rennen ist, nämlich den und Zone of Interest gibt's noch. Der ist, glaube ich, bei uns noch nicht raus. Da geht's irgendwie um die Familie von einem KZ-Mitarbeiter, der dann Haus direkt neben dem KZ hat und wie sie da versuchen, ein normales Leben zu leben. Der ist bei den Oscars auch im Rennen sozusagen. Aber auf jeden Fall Anatomie eines Falles, da geht's quasi darum, dass sie lebt mit ihrem Mann und ihrem halbblinden Sohn, ja, so ein bisschen abgelegen in so einem Haus, und eines Tages ist der Mann angeblich aus dem Fenster gefallen. Und sie wird natürlich verdächtig, weil sie die Einzige war, die zu dem Zeitpunkt im Haus war. Und der ganze Film dreht sich darum, dass sie halt vor Gericht landet und sich verteidigen muss. Und ist im Grunde ein Gerichtsdrama. Und es ist auch, ich sag mal, nicht so schnell erzählt im Vergleich zu manchen anderen Gerichtsdramen, die man vielleicht kennt. Der ist auch sehr lang, 2,5 Stunden geht er mal wieder. Aber er ist wahnsinnig toll geschauspielert. Und gerade die Tat und Sache, dass du nie weißt, okay, ist sie jetzt schuldig, ist sie unschuldig, du kannst ihr nicht so ganz glauben, finde ich sehr, sehr geil gemacht in dem Film. Es gibt eine Szene, so ein Rückblickmäßig, wo sie ein Gespräch mit ihrem Mann hat, was wirklich einfach schauspielerisch so krass ist, und ich tatsächlich auch hoffe, dass sie in den Oscar-Nominierungen wenigstens vorkommt, weil ich finde, sie spielt ganz, ganz toll. Ich freue mich darauf, dass auch wieder mal eine Deutsche quasi so international anerkannt wird. Anatomie eines Falles ist auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Film. Und hoffe, dass der, ist noch nicht komplett safe gesichert, aber er hat gute Chancen auf die Platzierung in den Top, in Best Picture Nominierung, deswegen.
Na gut, dann speichere ich mir bis dahin auch noch auf.
Genau, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. So, kommen wir zu Platz 1, und aufgrund dessen, was noch nicht erwähnt wurde, kann ich mir vorstellen, dass wir möglicherweise mal wieder einer Meinung sind, nicht wahr?
Ja, irgendwie bei dem Platz schaffen wir es dann doch. Also ich kann ja mal anfangen. Mein Platz 1 ist Spider-Man Across the Spider-Verse.
Ja, da muss ich mich anschließen. Einer der Filme, die ich auch nochmal für diese Liste jetzt gerewatcht habe, um auch nochmal zu festigen, ist er wirklich mein Platz 1? Habe ich ihn jetzt kurz vor Jahresende nochmal auf Netflix nachgeholt. Oder nicht nachgeholt, sondern nochmal geschaut. Und nochmal bestätigt, ja, es ist einfach, also
ja, ist so für mich gut.
Ist für mich gar keine Frage. Und es ist einfach überraschenderweise, ich dachte eigentlich, dass man dieses Jahr damit mal wieder sehr langweilig ist, den auf Platz 1 zu setzen. Aber tatsächlich ist das gar nicht so. Also auf Letterboxd ist er der bestbewertetste dieses Jahr. Mhm. Aber so von dem, was ich so an Kritikern dieses Jahr verfolge und was sie so in Toplisten hatten, kam der teilweise sehr wenig bis gar nicht vor. Und auf Platz 1 so gut wie gar nicht. Und das hat mich überrascht, muss ich sagen.
Ich glaube, Animation hat manchmal da immer dann doch noch eine kleine Hürde zu überspringen. Und es ist ja auch wieder der Aspekt, er ist halt ein erster Teil, ne? Also, oder eine erste Hälfte, er ist ja quasi der zweite Teil, aber es kommt ja dann noch der Abschluss der Story fehlt ja sozusagen noch. Und ich glaube, da sind manche dann immer so ein bisschen vorsichtig. Das dann ja auch, ist ja häufig, dass dann auch so eine, mit Dune Part 1 hatten wir das ja auch, dass der dann wahrscheinlich erst der zweite auch alle Rewards und so einheimsen wird und nicht der erste dann direkt.
Ja, obwohl man auch bei dem Film sagen muss, dass der auch so deutlich schwieriger für sich alleine stehen kann. Bei Dune 1 ist es noch, also hier ist es ein ganz klarer Cliffhanger am Ende und sagt, und also ja, der Film hört mittendrin auf. Bei Dune ist es wirklich so, theoretisch kann man sagen, der Film ist vorbei und dann kommt ein zweiter Teil. Hier ist es wirklich deutlich schwerer, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich mich noch schwer tue mit dem Film, den als komplettes, also den besser zu finden als den ersten, weil es einfach, ich noch warten muss, wie wird der zweite oder der dritte dann. Aber ich muss sagen, so wirklich nur visuell, vom Animationstechnischen, ist er besser als der erste und einer der besten Animationsfilme, die ich kenne. Das ist, also was sie da abgezogen haben, ist der absolute Wahnsinn. Das ist unglaublich. Ja. Und allein die Art und Weise, wie sie mit Artstylen spielen, dass sie in jedem Universum andere Artstyle ist und teilweise Charaktere, die im selben Shot sind, unterschiedliche Artstyle haben, weil sie aus unterschiedlichen Universen kommen, ja, das ist so geil gemacht und so, also es macht einfach nur Spaß, diesen Film zu gucken, weil du die ganze Zeit beballert wirst mit was Coolem. Ich glaube, das ist der Grund, warum vielleicht der auch bei vielen, ich sag mal, Älteren Kalibern vielleicht ein bisschen abgefallen ist, weil ich glaube, das ist schon eine Reizüberflutung, wenn man...
Ein bisschen schon, ja.
Wenn man, also ich komme damit klar, oder wir beide kommen damit klar, aber ich glaube, also ich habe auch schon bei manchen gehört, ey, das ist schon hart an der Grenze und ja.
Ja, aber ich meine trotzdem, also ich meine, wir sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten und trotzdem, wir fanden den geil, Kinder fanden den geil, irgendwie, das ist doch cool, einfach so einen Film zu haben.
Mhm. Ja. Und gerade jetzt nochmal, also ich habe die, als ich ihn rewatcht habe, die ersten 20 Minuten sind auch für mich das Beste am Film. Das, was da alles, oder das Beste am Film, finde ich, ist alles, was mit Spider-Gwen passiert.
Ja.
Vom Artstyle her. Also da gibt's Szenen, die sind ganz ruhig erzählt, aber die sind einfach von der Inszenierung, wie die Animation ist, einfach so wunderschön. Und ich mag Miles Morales in dem Film total gerne, wie er auch wirklich versucht, Spider-Man zu werden, in den Konflikt, den er kommt. Die ganze Szene mit diesen ganzen Spider-Mans in dieser einen Agentur finde ich so geil. Diesen indischen Spider-Man finde ich geil. Den britischen Spider-Man, der ist der absolut übergeilste. Den liebe ich total. Und ja, ich kann einfach nicht abwarten. Also offiziell ist, glaube ich, noch nicht bestätigt, wann der dritte dann rauskommt. Ja. Eigentlich war mal geplant, dass er dieses Jahr rauskommt. Dann wurde gesagt, ja, das mit den, also dann kamen ja die Streiks und die Animatoren sind auch, glaube ich, bei dem Film, glaube ich, ordentlich am Crunchen gewesen. Deswegen kann es sein, dass es sich verschiebt. Was schade ist, aber...
Ja, lasst euch bitte Zeit, bevor da dann dadurch irgendwas gerusht wird, weißt du?
Auf jeden Fall. Also der Dritte, der muss krass werden und dementsprechend kann der sich auch Zeit lassen. Aber allein jetzt den, also das ist einfach so geil und... wir sind ja auch große Fans vom ersten, wir haben ja eine eigene Folge vom ersten Spider-Verse gemacht und das ist ganz, ganz großes Kino, gerade animationstechnisch, wir sind ja beide, also ich bin ja vor allem so Animationsfan, da komme ich ja komplett auf meine Kosten, was sowas angeht, also ich das ist ein Film für mich und deswegen musste das einfach, gab es gar keine Diskussion, der kommt auf jeden Fall auf die Eins.
Ja.
Deswegen ganz, ganz toller Film. Ich würde nochmal, bevor wir hier jetzt dann den Schlussstrich ziehen, mal durchgehen, was es nicht auf meiner Liste geschafft hat. Ja, ich habe hier wieder meine Top 20 gemacht. Da gehen wir einmal durch. Auf Platz 20 ist Banshees of Inisherin. Am Ende doch ein sehr, sehr schöner Film, wenn er auch nicht so hoch bei mir gelandet ist wie bei manch anderen.
Oh Gott, der wäre bei mir sonst wo gelandet.
Platz 19 haben wir Mario Brothers, haben wir ja schon erwähnt. Große Überraschung. Platz 18 auch schöner Animationsfilm Suzume. Makoto Shinkai, großer Fan. Wenn auch nicht sein bester. Ein Film, den ich auf jeden Fall hier erwähnen möchte, weil es für mich auch die größte Überraschung dieses Jahr war. Dungeons & Dragons. Ganz, ganz toller Film. Ganz toller, ich sag mal, spaßiger Adventure-Fantasy-Film. Wirklich einfach, man muss nicht viel erwarten, einfach nur ein Fantasy-Abenteuer, aber dann hat man damit Spaß mit dem Film. Also ich hoffe, dass da ein Franchise draus werden könnte. Dann haben wir auf Platz 16 The Killer. Auf Netflix von David Fincher. Schöner, schön toll inszenierter Film. Zwar nicht sein bester, aber trotzdem wirklich gut. Wieder Animation bei 15 haben wir Teenage Mutant Ninja Turtles. Fand ich auch sehr schön. Toller Stil, tolle Charaktere, tolle Action. Mochte ich. Platz 14 hattest du schon drauf, Frau im Nebel. Decision to Leave. 13 haben wir Mission Impossible. 12 haben wir Barbie. Und bei 11 haben wir Past Lives. Auch ein Film, über den wir dann wahrscheinlich nochmal bei den Oscars dann genau sprechen werden. Mochte ich sehr, hat mich sehr berührt, hat es ganz knapp nicht auf die Liste geschafft. Ja. So, das soweit dann quasi, dass die Toplisten für dieses Jahr, dann ist, glaube ich, so im Gesamtsieger, glaube ich, Spider-Man auf Platz 1. Ich überlege gerade, was wahrscheinlich auf Platz 2 ist. Wir haben gar nicht so viel Überschneidung, wir haben, glaube ich, nur...
Guardians ist noch bei uns beiden unter den Top
10. Wir haben nur Spider-Man und Guardians. Sonst keine Überschneidung. Krass. Das hatten wir, glaube ich, also ja. Also ich hatte schon erwartet, weil ich wusste von ein paar Filmen, dass du sie nicht gesehen hast oder nicht sehen wirst. Oder nicht mochtest bei Tar zum Beispiel. Wusste ich, dass er wahrscheinlich nicht auf dein letzter Land. Aber das ist doch auch gut. Dann haben wir quasi ja dementsprechend jetzt hier 18 Filme quasi den Leuten ans Herz gelegt, die auf jeden Fall super in diesem Jahr waren.
Ja. Wie warst du so insgesamt zufrieden mit diesem Jahr?
Ich persönlich fand das Jahr echt gut. Gerade jetzt, nachdem ich nochmal so viel nachgeholt habe, habe ich so viele Perlen noch gefunden und ja auch teilweise Sachen nicht sehen können. Godzilla, glaube ich, ist mega geil gewesen und Babylon und so. Ich habe von vielen gehört, dass sie eher enttäuscht von dem Filmjahr waren und ich konnte es nicht so ganz nachvollziehen. Ich fand das echt, eigentlich konnte man sich nicht beschweren. Man hatte ja, man hatte sowas wie Oppenheimer, man hatte Barbie, man hatte aber auch Action-Kino, kam man auf seine Kosten. Horror soll, das vielleicht nicht so super viel, aber Talk to Me soll geil gewesen sein, deswegen, ich glaube schon, und Animation kam man auf seine Kosten, Superhelden kam man mit Spider-Verse und Guardians auf seine Kosten, also, ja, ich weiß nicht, also ich fand eigentlich, da war alles dabei. Ich verstehe nicht ganz, warum Leute so sagen, oh, war nicht so viel. Keine Ahnung.
Ja.
Deswegen, ich bin ja auch positiv gestimmt auf nächstes Jahr. Wir können ja dann in unserer nächsten regulären Folge auch so einen kleinen Ausblick darauf geben, was so alles rauskommt. Gerade jetzt so die nächsten Oscar-Filme, da freue ich mich sehr drauf. Das ist auch so ein Film, den ich gerne noch, also hier Poor Things, da habe ich so viel Gutes von gehört. Dementsprechend ist es ein bisschen schade, dass er nicht, dass er bei uns jetzt erst rauskommt. Aber dann haben wir auch schon mal gegebenenfalls was für nächstes Jahr für die Toplisten. Also ich freue mich da richtig drauf und wir werden dann sehen, was so das 2024 bereithält für uns.
Ja, genau. Also ich war auch ganz gut zufrieden. Wenn man ein bisschen Marvel und Horror waren so meine Enttäuschungen, würde ich es mal so ausdrücken. Alles andere war ich eigentlich, also ich war vor allem glücklich, ne, mit so Filmtribute von Panem, dass die mich nicht enttäuscht haben. Das wäre schon echt schade gewesen, wenn die schlecht gewesen wären. Deswegen bin ich auch ganz, ganz positiv rausgegangen. Jetzt freue ich mich natürlich irgendwie auf ein Jahr ohne Streiks und dass dann auch wieder mehr kommt.
Genau, dann war das quasi für unser großes Jahresspecial 2023. Und dann irgendwann jetzt, wir wissen es noch nicht ganz genau, aber jetzt demnächst kommt dann auch unsere nächste oder unsere erste reguläre Folge für 2024. Die Filme dafür haben wir schon gezogen. Das waren der Simpsons-Film und Wolf of Wall Street. Die Simpsons kann man auf Disney Plus sehen und Wolf of Wall Street gibt's auf Netflix, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Dementsprechend holt ihr die gerne noch nach. Dann könnt ihr bei dem nächsten Mal mitsprechen, wo wir dann auch einen kleinen Ausblick auf 2024 geben. Also ja, bis dahin würde ich sagen, auf ein gutes Jahr 2024, nicht wahr?
Ja, dann hoffe ich, schaffe dir auch viele Filme zu gucken. Ich hoffe, dass ich mehr Filme schaffe zu gucken dieses Jahr. Und dass wir dann ganz viel zum drüber reden haben.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss.